Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 240 mit dem schönen Titel 5 Jahre Wikidata. Mein Name ist Markus Richter, ich spreche im Mikrofon und werde versuchen, durch den heutigen Abend zu führen, der live in der Marienstraße 11 in Berlin stattfindet, das heißt dem Chaos Computer Club Berlin, und das kann man auch hören. Wie ihr hört, es sind Leute da, aber es ist auch noch ein bisschen Platz. Ihr könnt gerne vorbeikommen, wenn ihr wollt und das gerade live hört. Wenn ihr den Podcast hört, würde ich das nur unter Umständen empfehlen. Wenn es gerade Donnerstagabend ist, dann ja, ansonsten eher nicht. Wir reden heute über Wikidata, und mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Menschen würde ich sagen, alle denken jetzt, ja, Wikidata kenne ich, das ist diese große Internetplattform, wo ich meine Hausarbeiten immer abgeschrieben habe. Fast. Ich heiße herzlich willkommen von Wikidata, Lydia Pitcher. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Was genau bist du und was machst du? Und warum bist du heute hier?
Ich bin die Produktmanagerin für Wikidata und bin hier, um mit dir und meinen Kollegen über Wikidata zu quatschen.
Okay, die Kollegen, das sind Jens Ohlig. Hallo und da.
Hallo.
Warum bist du hier? Wer bist du? Was machst du?
Ich arbeite beruflich damit, mit Wikidata, beziehungsweise ja, schon seit 5 Jahren von Anfang an, und finde das immer noch toll, wie am ersten Tag.
Okay, und Lukas Werkmeister haben wir auch noch da. Hallo, guten Abend.
Ja, hallo.
Du bist wer, was, warum?
Ursprünglich als Freiwilliger zugestoßen, mittlerweile arbeite ich auch bei Wikimedia Deutschland mit, als Praktikant im Moment, und bin hier, um auch zu quatschen über Wikidata, besonders die lustigen Sachen, die man damit machen kann, ein paar Anekdoten, witzige Daten, die man rausholen kann.
Okay, das werden wir uns gleich genauer erklären lassen. Der Untertitel der heutigen Sendung ist Das Wissen der Welt in strukturiert und maschinenlesbar. Und wie gesagt, ist ja Wikidata nicht die Wikipedia, aber hat schon was damit zu tun. Und ich hätte jetzt, also vom im Grunde genommen, als ich erst mal von dem Thema gehört habe, gesagt, also das Wissen der Welt, strukturierte maschinenlesbar, das ist doch in der Wikipedia. Ich meine, also das ist ja da, das ist ein Wiki, da kann man irgendwie in so einer Art Struktur sich auch durchsuchen lassen. Die Artikel sind schön verschlagwortet. Man weiß also, dass wenn man da irgendwas zu einem Typen liest, meistens da steht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, die Berufsbezeichnung, ob er aus einem bestimmten Land herkommt. Jetzt gibt es aber noch ein extra Projekt, also Wikidata, über das wir heute reden werden. Aber bevor wir das machen, vielleicht doch die Frage, was fehlt in der Wikipedia noch?
Was fehlt denn in der Wikipedia noch, Lydia? Also ist schon ziemlich viel drin, und man kann da auch einiges ja, so rauslesen. Wenn man halt ganz einfache Fragen stellt, wie zum Beispiel, ja, die Frage, die wir uns auch bei der Entwicklung am Anfang gestellt haben, gib mir eine Liste aus von den 10 größten Städten der Welt, wo eine Frau als Bürgermeisterin ist. Dann findet man diese Informationen auf jeden Fall in der Wikipedia, aber viel Spaß beim Rausfinden. Man müsste dann erst alle Städte durchgucken, gucken, wer hatte das Bürgermeisteramt, welches Geschlecht hat die Person, wie viele Einwohner hat die Stadt, und das dann noch nach Einwohnerzahl sortieren. Und das wäre ziemlich anstrengend und vielleicht nicht.
Aber warum? Also weil dieses die Wikipedia funktioniert ja über das MediaWiki, oder wie heißt die Software? Genau, MediaWiki. Ja. Und schon wenn man das schreibt, werden ja sozusagen, also in den Texten, die Begriffe ja auch immer so einzeln irgendwie mit so Tags noch eingeschlossen, und das Ganze wird ja irgendwie wo auch als Code repräsentiert. Also warum kann man das nicht eh schon? Also was?
Es gab in der Tat auch schon immer früh Versuche, also hier jetzt in ein paar Wochen beginnt ja der Chaos Communication Kongress, da kommt ja auch eine Software zum Einsatz, die auf MediaWiki aufsetzt, das ist das Semantic MediaWiki, wo man dann nochmal Zusatzinformationen, so Metadaten in das Wiki reinpacken kann. Ne? Und das ist auch so im Grunde so eine Parallelentwicklung oder so ein bisschen der Anfang von der Idee, aus der dann Wikidata geworden ist. Du hast das, glaube ich, damals in Karlsruhe auch irgendwie live mitgekriegt, was dahinter ja steckte.
Also, es gab die Idee, Semantik in Wikipedia zu bringen, um genau die...
Ich muss an dieser Stelle nachfragen. Ich weiß sozusagen, das ist schwierig zu erklären, aber ich scheitere daran selber auch häufiger, als mir lieb ist. Was genau ist Semantik? Und welche Rolle spielt in der Wikipedia?
In dem Fall würde das heißen, dass man den Text in der Wikipedia mit zusätzlichen mit zusätzlicher Bedeutung hinterlegt. Also zum Beispiel, dass in einem Satz Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland eben auch für einen Computer verständlich ist, was diese Beziehung eigentlich bedeutet und was die einzelnen Konzepte darin bedeuten. Also Berlin, Deutschland, was eine Hauptstadt ist, diese Dinge. Denn als Mensch kann ich verstehen, was das bedeutet. Hm. Für eine Maschine ist das wesentlich schwerer.
Moment mal, aber wir hören doch irgendwie, also jeden Tag jetzt mittlerweile, dass die künstliche Intelligenz bald unseren Planeten übernehmen wird und uns endlich relevante Werbung auf Webseiten anzeigt. Aber das geht noch nicht von alleine?
Das geht schon erschreckend gut, ne? Und das wird auch sicherlich immer besser werden. Die Frage ist nur, wollen wir uns darauf verlassen, dass irgendwelche Maschinen aus für Menschen, von Menschen geschriebenen Aufsätzen Bedeutungen rausprokeln? Oder schreiben wir die Bedeutungen einfach explizit dahin und helfen den Maschinen ein bisschen beim schlauer werden?
Okay. Mich würde tatsächlich sozusagen interessieren, wie der Anfang der ganzen Geschichte ist. Weil in meinem Kopf ist es immer so, also hätte ich gedacht, das ist eigentlich die Geschichte der Wikipedia. Also so Leute setzen sich zusammen und sagen so, hey, lass uns mal dieses ganze Wissensding irgendwie online machen. Das hat zwei Vorteile. Der erste ist, jeder kann mitmachen. Der andere ist, wir haben das sofort maschinenlesbar da.
Ich glaube, am Anfang ging es wirklich nur. Ja, am Anfang ging es aber, glaube ich, eher mehr um das, jeder kann mitmachen. Okay. Und dieses, das ist dann sofort maschinenlesbar da, das hat man dann versucht, über irgendwelche Hacks oder so zu lösen. Die Idee ist aber nicht wirklich neu, das Web auch maschinenlesbar zu machen. Mhm. Eigentlich war die von Anfang an da. Und der Vater vom World Wide Web, Tim Berners-Lee, hat auch gleich, nachdem er irgendwie mit HTML gesagt hat, hier, wir machen Dokumente, die man verlinken kann, hat er dann auch gleich gesagt, wir brauchen auch Dokumente, die maschinenlesbar sind und wo dann die Browser dann Beziehungen zwischen Seiten feststellen können. Das ist dieser Traum vom semantischen Web, der halt bis heute eigentlich nicht eingelöst worden
Warum?
Ist.
Warum? Also woran ist der gescheitert? Was? Also wird schon wieder die Frage, was fehlt da, aber es ist tatsächlich, also es ist anscheinend nicht nur in der Wikipedia, wo es eh total naheliegend so, sondern es war von Anfang an der Plan, erfahre ich gerade. Aber es ist trotzdem 2017 und wir haben es noch nicht. Warum? Ist das sowas wie, keine Ahnung, Datenschutz oder User Interface Design, wo man sagt, ja, wäre eine geile Idee, machen wir später.
Es ist ganz schwierig, das auf eine Art und Weise hinzubekommen, die nutzerfreundlich ist und die in der Masse an Menschen zugänglich ist.
Muss das zugänglich inwiefern? Ich dachte eher, das ist eine Technologie, die hinter den Kulissen stattfindet.
Ja, genau. Aber letztendlich müssen dann doch irgendwie Menschen Kategorien schaffen oder Kategorien befüllen und so. Und wenn es nur Menschen sind, die Code schreiben, der Kategorien befüllt, wenn ich versuche, die Ordnung der Dinge herzustellen und sage, ich mach mal eine Ordnung für alle möglichen Dinge im Universum, dann kann ich mich dann entweder mal 3 Jahrzehnte in universitären Elfenbeinturm vergraben und sagen, am Schluss habe ich dann die ultimative Ordnung aller Dinge im Universum und alle Unterklassen von Sternenstaub und so. Oder ich kann sagen, wir fangen jetzt einfach mal an.
Okay.
Dieses semantische Web ist, glaube ich, eher davon aufgehalten worden, dass die Leute eher die erste Option mit jetzt mal in den Elfenbeinturm ein und finden dann die Ordnung für alles. Dieses, wir fangen einfach mal an, ist mehr so dieser Wiki-Ansatz tatsächlich.
Also das heißt, eigentlich hat das Ding zwei Probleme. Der erste ist, wenn man nicht nur will, dass die Leute das in die Wikipedia reinschreiben, sondern auch noch so aufarbeiten, dass das gleich in diesen Strukturen reinpasst, dann müssen die noch mehr arbeiten freiwillig. Und das andere ist, damit wir das machen können, müssen sich Menschen auf Strukturen einigen. Und das ist dann wieder schon sozusagen sehr langwierig, weil sich Menschen auf Strukturen, okay. Wie hat das denn jetzt mit Wikidata angefangen? Also der Titel der Sendung ist ja 5 Jahre. Man kann auch schon fragen, also ich habe 5 Jahre Zeit gehabt, warum ist das immer noch nicht da? Wie hat es angefangen und was ist passiert seitdem?
Es ist noch viel schlimmer, es hat ja noch viel früher angefangen. Erzähl du mal, Julia.
Okay, verstehe.
Okay. Auf der allerersten Wikimania ist die Konferenz der Wikipedia und verwandten Projekte.
Okay, wann war die?
2005.
Okay.
Da haben 2 Wissenschaftler gesagt, lass uns das jetzt mal angehen, lass uns mal die Wikipedia semantisch machen. Und waren da sehr enthusiastisch. Haben Paper dazu geschrieben, haben es da vorgestellt, ihre Idee und so. Und das fanden auch alle eigentlich relativ cool, aber so richtig vorwärts ging es nicht.
Und das ist erstaunlich, denn in der eine Autor von dem Paper hat gesagt, das ist keine schwierige Aufgabe. Also jemand, der sich mit Programmieren auskennt, kann das sicherlich in 3 Monaten programmieren.
Aber da haben wir doch alle gelacht, oder? Ich habe ja gerade erklärt, wie schwer semantisches Netz zu schaffen ist. Okay,
er hat sich leicht verschätzt.
Leicht.
Okay. Und dann war das so alle so geile Idee, es wird schon irgendjemand machen, Verantwortungsdiffusion quasi, oder was ist passiert?
Wahrscheinlich, genau. Aber dann haben die beiden sich zusammengesetzt und angefangen, an Semantic Media Wiki zu programmieren.
Was ist ein Semantic Media Wiki?
Jeder, der schon mal auf dem Chaos-Kongress war, kennt das. Also wir haben da diese Wiki-Seite vom CCC-Kongress. Und wenn man dann sehen möchte, wo der nächste Geldautomat ist, dann kann man das einfach auf einer speziellen Seite sehen, weil die Geldautomaten werden dann nochmal ausgezeichnet und die Adressen werden nochmal ausgezeichnet. Und weil die halt nochmal als maschinenlesbar, der Text, der jetzt kommt, ist eine Straßenadresse reingeschrieben werden ins Wiki, kann dann gleich die OpenStreetMap generiert werden und so weiter. Also man schreibt nicht nur einfach Text für die menschliche Verarbeitung in das Wiki rein, sondern macht noch ein bisschen extra Arbeit und sagt, hallo, hier ist eine Straßenadresse und dann kann daraus eine OpenStreetMap generiert werden. Das ist Semantic Media Wiki und das geht schon sehr nahe in die Richtung mit, die Daten werden dann jetzt nicht nur für Menschen lesbar, sondern auch für Maschinen.
Okay.
Und dann kann man darüber eben zum Beispiel Abfragen machen. Und dann kannst du dir eine Karte anzeigen lassen mit den Geldautomaten oder mit den Geldautomaten und Hotels und Veranstaltungsorten gleichzeitig, je nachdem, was du brauchst. Das haben die beiden also programmiert, noch mit der Hilfe von natürlich einer Community. Mit dem Ursprungsgedanken, dass das ist, was Wikipedia semantisch macht. Aus mehreren Gründen hat das aber nie seinen Weg in Wikipedia selbst gefunden, sondern es wird benutzt in internen Firmennetzwerken als Wiki, es wird für den Congress benutzt und so weiter. Also es ist ein relativ erfolgreiches Projekt, aber halt nicht auf Wikipedia.
Nicht da, wo es eigentlich hin soll.
Genau.
Warum? Also ich meine, ich kann es nicht genau formulieren. Warum?
Das eine ist Performance. Es ist nicht gebaut, um auf der Größe von Wikipedia laufen zu können. Aber der viel fundamentalere Gedanke ist, dass Wikipedia sehr auf Referenzen ist, also Daten in Wikipedia, Behauptungen in Wikipedia sollten eine Referenz haben. Und das war eine der Dinge, die die beiden dann von Semantic Media Wiki gelernt haben, dass es das braucht und dann in Wikidata übernommen haben. Die andere Sache, die ist nicht
so... Stopp, halt, ich verstehe das Problem nicht. Also, der baut jemand ein Semantic Media Wiki, was, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach bedeutet, ich trage auch da Dinge ein, aber ich mache mir mehr Arbeit und beschreibe sozusagen wahrscheinlich durch irgendwie Codewörter, im Text, den ich eintrage, was das bedeutet, also gebe die Beziehung sozusagen vor. So, in dem normalen Media-Wiki gibt es so viele Referenzen. Warum ist das ein Problem? Also warum führt das dazu, dass die beiden nicht zusammenkommen?
Es ist einfach nicht wirklich benutzerfreundlich, Daten so zu referenzieren in Semantic Media-Wiki, wie es eigentlich sein müsste, sagen wir es so.
Dass ich dann zu einer, weiß ich nicht, Körpergröße von einer Person auch die Quellenangabe da reinschreibe und so. Und das hatten sie nicht drin. Das andere Problem ist, glaube ich, dass die Realität im Zweifelsfall und die Realität mit der Wikipedia zu tun hat, immer ein Stückchen dreckiger ist, als man sich das in seinen schlimmsten Träumen vorstellt. Wir haben ja ganz, ganz viele Sachen, wo wir auch widersprüchliche Aussagen haben, die beide mit Quellen belegbar sind. Also wenn man sich auf Wikidata anguckt, da gibt es die Halbinsel Krim und dann gibt es da die Beziehung gehört zu dem und dem Staat und da gibt es 2 Aussagen, die nebeneinander stehen, zu welchem Staat das gehört, die beide mit Quellen belegbar sind.
Aber warum ist das ein Problem?
In einer Datenbank, mit der man sonst arbeitet, wo es halt so ein Key-Value-Store gibt, also zu jedem Schlüssel gibt es einen Wert, funktioniert das einfach nicht, dass einfach mal widersprüchliche Sachen nebeneinander stehen können.
Ach so, okay, das System ist so, dass man quasi immer nur einen Wert setzen kann quasi.
Nicht unbedingt so, aber ja, das ist zum Beispiel etwas, also wir wollten, okay. Es soll halt, selbst diese Modellierung der Daten soll halt Wiki-Style im Fluss sein. Als wir angefangen haben, gab es natürlich irgendwie diese Beziehung, diese Bezeichnung für Sex oder Gender, und da gab es dann halt zwei Werte, die da möglich sind. Ich glaube, im Moment werden 17 oder so benutzt von der Community, weil man es dann einfach nochmal differenzierter haben möchte.
Und dann war es schwierig, das System so zu bauen, dass das möglich ist, dass es sich noch ändert?
Also bei Wikidata ist das halt Teil des Systems, dass auch die Ordnung der Dinge sich jederzeit ändern kann, dass auch die Ordnung der Dinge halt Wiki-Style ummodelliert werden kann, weil so ist einfach das Wissen in der Welt angelegt. Du denkst halt vielleicht, okay, so eine Beziehung wie ist verheiratet mit, das kann nur zwischen zwei Menschen sein, ne?
Ja, ich habe also genug Dinge gesehen, um das anzuzweifeln. Aber genau, okay.
Und dann findet man heraus, es gibt irgendwie eine Frau, die ist mit dem Eiffelturm verheiratet und merkt dann, okay, so eine Festlegung auf bestimmte Objekte darf man dann einfach nicht machen. Dafür ist unsere Realität nicht ausgelegt. Oder man geht davon aus, dass ein Datum auf eine bestimmte Art aufgebaut ist, ne? Und dann findet man raus, in Finnland gab es bei der Umstellung vom julianischen auf den gregorianischen Kalender auch mal den 31. Februar. Sowas muss man halt auch eintragen können.
Aber dann hinkt man sozusagen mit dem Semantik-Media-Wiki immer hinterher und deswegen ist es noch nicht sozusagen jetzt im richtigen Media-Wiki drin.
Also es war einfach vom Design her nie so aufgebaut, um mit diesen Widersprüchen gut umgehen zu können. Und das ist eine weitere Lesson learned sozusagen, die beiden mitgenommen haben, um Wikidata dann zu konzipieren.
Okay, genau, bei Semantic Media Wiki zeichnest du Sachen in einer Wiki-Seite halt aus. Mhm. Bei Wikidata dreht sich alles um Wissensgegenstände, die dann mit Aussagen beschrieben werden.
Also ich glaube in der Tat, also es ist zu kompliziert für den normalen User oder Userin, das kann ich schon jetzt nachvollziehen, weil ich denke, ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das läuft. Ich will mal noch zu dem anderen Punkt, den ihr ganz am Anfang gesagt habt, zurückkommen, nämlich, dass ihr meinte, das wäre zu anspruchsvoll oder nicht performant genug, um auf dem normalen Wikipedia-System zu laufen. Und da frage ich mich aber, was genau generiert da so eine große Last? Weil letztlich, also wie ich es erklärt habe, ist es sozusagen für einen Menschen sehr umständlich, das ganze Zeug da irgendwie so einzutragen, die Beziehung herzustellen und die Quellen zu sagen und so weiter und so fort. Aber das ist ja letztlich nur mehr Text. Also warum ist das kompliziert für die Maschine? Und ich meine, die Wikipedia ist jetzt nicht irgendwie ein Computer, der irgendwo ins Internet angeschlossen ist. Da steht ja schon ein bisschen Rechenpower hinter, würde ich denken.
Das ist korrekt. Aber bei Semantic Media Wiki geht es ja nicht nur darum, dass man Teile von dem Text maschinenlesbar auszeichnet, sondern eben der Clou ist ja dann, dass man darüber Abfragen machen kann.
Ja.
Und die Abfragen in dem Fall würden über mehrere Millionen Wiki-Seiten gehen.
Das ist cool.
Das ist total cool, aber leider in der Art, wie das gebaut war, nicht performant.
Okay, verstehe. Also das heißt sozusagen, in dem Moment, wo ein Mensch eine Anfrage macht, wo möglicherweise einmal alle Wiki-Seiten gelesen werden müssen, dann bringt das System in die Knie. Ist das Problem überhaupt klärbar?
Ja.
Wie?
Ja, wir hoffen es, ne?
Also vielleicht, also wir sind ziemlich sicher, dass, okay.
Das arbeiten wir daran, ja.
Wir arbeiten daran. So, aber was ich jetzt auch noch interessant finde, diese eine Frage noch, bevor die erste halbe Stunde schon wieder rum ist, ist, also einerseits seid ihr alles drei Leute, die bei Wikidata arbeiten, andererseits sagt ihr immer die beiden. Erstens, wie sind die Namen?
Danny Vrandicic und Markus Skotsch.
Okay, und sozusagen, wieso seid ihr? Ihr Wikidata-Leute, aber sprecht immer nur davon, dass die beiden das machen.
Okay, Markus Krötsch kommt aus der akademischen Welt und ist auch Professor geblieben. Danny hat dann auch tatsächlich bei Wikimedia Deutschland angefangen zu arbeiten und war dann derjenige, der für das Projekt verantwortlich war. Und dann fing es an, bei Wikimedia Deutschland gab es sozusagen ein Hackercasting und dann wurden halt Leute eingestellt, die dann daran arbeiten können vor 5 Jahren. Mittlerweile hat Danny gesagt, okay, das läuft und ist jetzt Ontologe, also beschäftigt sich mit der Ordnung der Dinge bei einer Suchmaschinenfirma mit G.
Okay, das heißt also, die haben die beiden, die heilige Zweifaltigkeit des Wiki, die haben sozusagen die theoretische Grundlagenarbeit, das Fundament sozusagen gelegt und jetzt baut ihr da drauf.
Genau, und wir arbeiten da seit 5 Jahren an der Software, ja. Genau. Lydia treibt uns an und wir versuchen, das umzusetzen.
Gibt es auch sowas wie semantische Peitschen? Das klären wir später. Jetzt machen wir erst eine kleine Unterbrechung und reden gleich darüber, was man jetzt eigentlich genau mit Wikidata schon machen kann. Vorher gibt es aber, wie es sich für ein ordentliches Chaosradio gehört, die Nerd News. Und die sind geschrieben von Mo und werden präsentiert von Helena.
Markus Hutchins vorläufig auf freiem Fuß. Der auf Twitter unter dem Namen MalwareTechBlock bekannte Hacker wurde im August vom FBI in Las Vegas verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, den Banking-Trojaner Kronos entwickelt zu haben. Weil die Behörden seine Flucht ins Ausland befürchteten, stellten sie ihn unter Hausarrest und überwachten seinen Standort per GPS. Nach einem Bericht von Spiegel Online soll sich Markus Hutchins wieder frei bewegen dürfen. Hutchins hatte in der Vergangenheit weltweiten Ruhm erlangt, weil er die Ausbreitung des Verschlüsselungstrojaners WannaCry verzögert hatte. Krack-Attacke. Durch Fehler im WPA2-Protokoll können verschlüsselte Daten zwischen einem Access Point und einem Client eingesehen werden. WPA2 ist das meistgenutzte Protokoll für die Verschlüsselung in Funknetzen. Es soll verhindern, dass Daten aus der Funkübertragung erschnüffelt werden. Durch den Krack-Angriff, der sich in den Verbindungsaufbau einklingt, können Angreifer diese Informationen mitschneiden oder Daten manipulieren. Landgericht Hamburg distanziert sich von eigener Rechtsprechung. Das Hamburger Landgericht hält nicht mehr an seinem strengen Haftungsmaßstab bei Verlinkungen auf urheberrechtsverletzende Inhalte fest. Im September 2016 entschied der Europäische Gerichtshof, dass der Betreiber einer Webseite für das Setzen eines Links auf urheberrechtlich geschützte Werke haften kann, wenn der Link mit der Absicht gesetzt wurde, Gewinn zu erzielen. Vom Linksetzenden wird erwartet, dass er nachprüft, dass das betroffene Werk nicht unbefugt veröffentlicht wurde. Wie dies in der Praxis umgesetzt werden soll, ließ der EuGH offen. Kurz danach bestätigte das Landgericht Hamburg die Linie in einem Beschluss. Wie jetzt bekannt wurde, änderte das Landgericht in einem weiteren Beschluss ein halbes Jahr später seine Auffassung. Eine Nachprüfung sei bei gewerblicher Linksetzung in der Regel nicht zumutbar.
Ich habe das Gefühl, dass die juristische Medienwelt in Deutschland nur halb so spannend wäre, hätten wir das Landgericht Hamburg nicht. Wenn ihr es nochmal genau nachlesen wollt, unter chaosradio.ccc.de gibt es in den Shownotes die Links zu unseren Nerd News. We'll be right back. Chiptunes. For the Win ist der Name einer Sampler- oder Compilation-Reihe, die im August dieses Jahres, wie ich es jetzt erfahren habe, mit ihrem 6. Teil rausgekommen sind. Und von dieser Compilation war das Knazibass mit Rural. Wir hören noch ein bisschen mehr Musik hier im Chaos Radio 240, wo es aber um Wikidata geht. Ein Unternehmen, das helfen soll, dass man die Dinge, die in der Wikipedia stehen, auch in maschinenlesbar darstellen und noch viel wichtiger, Beziehungen herstellen und abfragen kann. Habe ich die erste halbe Stunde dieser Sendung richtig verstanden, Lydia, Jens und Lukas?
Ja, würde ich schon sagen.
Yes! Da war schon viel Schönes dabei.
Bin ich jetzt Semantiker?
Fast.
Fast, okay. Ihr habt ja erklärt, also irgendwie die Idee gibt es seit 2005, konkret gearbeitet an dem Projekt, also an der Realisation sozusagen, wird es seit 5 Jahren. Ist es gemein, wenn ich jetzt frage, was kann das schon?
Nee, das ist völlig korrekt. Also
okay, cool.
Für Spendengelder soll man auch was sehen können. Ne?
Das ist ja auch interessant. Moment, jetzt, wo du das gesagt hast, müssen wir mal einen Schlenker machen. Also, ihr seid beim Projekt Wikidata. Ihr arbeitet für die Wikimedia, was ja der Verein ist, der nicht die Wikipedia ist, aber sich um die Belange der Wikipedia kümmert. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu verstehen.
Ja,
wenn man, das
ist ganz gut ausgedrückt.
So, ja. Und da muss ja, also das ist ja auch sozusagen, also du bist ja Projektmanagerin.
Produktmanagerin. Also, ja.
Produktmanagerin, Entschuldigung. Das heißt sozusagen, das hat ja auch so einen institutionellen Charakter. Mhm. Jens, du hast gerade gesagt, man ist natürlich auch irgendwie so Rechenschaft schuldig, was mit den Spendengeldern passiert. Wie ist denn das, also wie war denn der Entscheidungsprozess zu sagen, okay, wir geben jetzt dafür Geld aus? Musste man da Überzeugungsarbeit leisten? Oder war sofort allen klar, wenn wir dieses verdammte Weltwissen haben, müssen wir das natürlich auch in einer Weise aufarbeiten, die maschinenlesbar ist?
Nee, das war leider nicht allen klar. Also da musste schon eine ganze Menge Überzeugungsarbeit geleistet werden. Um Spenden gebeten werden. Also in dem Fall
nochmal extra sozusagen.
Genau. In dem Fall haben wir die Finanzierung für den Projektstart von Google AI Squared und der Gordon und Betty Moore Foundation bekommen, die sozusagen das erste Jahr Entwicklung finanziert haben. Und danach kommt die Finanzierung aus den üblichen Spendengeldern, die Wikimedia einnimmt.
Aber das heißt, es ist schon, wir haben dieses liebenswerte Banner, was wir einmal im Jahr über der Wikipedia sehen. Sagen, das Ergebnis davon ist ja irgendwie ein großer Topf Geld und da kriegt ihr wiederum auch Dinge draus. Mhm. Und müsst ihr da jetzt jedes Jahr irgendwie von neuem darum bitten, dass da irgendwie Geld rumkommt? Oder ist das jetzt so, okay, das Projekt wird bis zum Ende durchfinanziert?
Natürlich muss jedes Projekt innerhalb von Wikimedia seine Existenz rechtfertigen, sage ich mal. Und,
ich will die Frage präzisieren, es gibt den Unterschied zwischen so, okay, liebe Leute, letztes Jahr haben wir das erreicht, dieses Jahr wollen wir das erreichen und wir sind noch so weit entfernt vom Ziel. Das ist ja was anderes, als jedes Jahr zu sagen müssen, hey, es ist wirklich wichtig, dass es uns gibt. Wir müssen das Projekt weitermachen, weil es ein wesentlicher Bestandteil dieser ganzen Nummer ist.
Genau, nee, darüber sind wir zum Glück hinaus.
Ja.
Und die Leute erkennen, dass es ein ganz zentraler Bestandteil von Wikipedias Zukunft ist.
Ja, okay. So, dann können wir jetzt zu der Frage kommen, was kann das denn schon? An welcher Stelle seid ihr? Kann man das schon benutzen?
Das kann man auf jeden Fall schon benutzen. Einerseits haben wir eine große Community, die sich auf wikidata.org um strukturierte Daten kümmert. Die Daten sammelt, kuratiert, freigibt für die Benutzung. In Wikipedia, aber auch außerhalb.
Ich wollte gerade sagen, wird das dann so gemacht, es gibt quasi für Wikidata eine Wikipedia-Kopie, mit der dann gearbeitet wird? Oder wie rum funktioniert das?
Nein, also auch wikidata.org läuft eine MediaWiki-Instanz mit speziellen Extensions, die dafür sorgen, dass man da strukturierte Daten pflegen kann. Also, dass man dann zum Beispiel eine Seite für Berlin hat, auf der man so Sachen angeben kann, wie wer ist der Bürgermeister, wie viele Einwohner leben in Berlin und so weiter.
Das hat nichts mit der Wikipedia zu tun. Das heißt, das wird eigentlich alles nochmal von vorne gemacht, oder?
Da sind auch ein paar Sachen aus der Wikipedia übernommen worden, aber das soll dann halt auch vielleicht irgendwann mal ersetzt werden durch andere Quellen. Es gibt mehrere. Also Wikidata soll mehrere Zwecke erfüllen. Ein Zweck ist immer gewesen, wir wollen die Wikipedia unterstützen, dass die dann zum Beispiel ihre Infoboxen aus Wikidata beziehen können. Aber es soll auch immer ein Projekt sein, was für sich stehen kann und wo Leute von außerhalb dann spannende Anwendungen schreiben können.
Ja. Bis jetzt war ich davon ausgegangen, das Endgame der ganzen Geschichte ist, dass innerhalb der Wikipedia alles, was da drin steht, auch diese semantischen Informationen enthält. Jetzt klingt es gerade so, ihr baut eine Technologie, die wird an einer Stelle in einem Wikipedia-Artikel vielleicht eine Rolle spielen, aber nicht sozusagen in dem ganzen Ding.
Ist nicht so widersprüchlich. Vielleicht, ja genau, also vielleicht meinen wir auch das Gleiche. Also wir machen auf jeden, was wir auf jeden Fall nicht machen, ist, dass wir einfach die Wikipedia semantifizieren oder so. Das, das machen wir auf jeden Fall nicht, aber es kann an verschiedenen Stellen in der Wikipedia eingesetzt werden. Mhm. Da die unterschiedlichen Wikipedia-Communities unterschiedlich innovationsfreudig sind, kann das dann halt auch irgendwie in einer kleineren Wikipedia, wo es halt nur wenige Leute gibt, schneller eingesetzt werden. Und die größeren Wikipedien, die deutsche, die englischsprachige Wikipedia, die sagen irgendwie, wir setzen auf Hand- und Wertarbeit, die setzen vielleicht im Moment Wikidata noch ein bisschen sporadischer ein, aber das wird sich alles in den nächsten Jahren auch verändern, glaube ich.
Ist es denn eigentlich, ist Wikidata sozusagen so ein, ist eine Technologie oder eine Art und Weise zu coden, die sprachübergreifend funktioniert? Oder muss es dann nochmal extra Versionen geben für also ich versuche jetzt so einen Vergleich zu ziehen, also bei der Programmiersprache, irgendwie muss die Erklärung natürlich in der Sprache geschrieben sein, die ich auch verstehe, aber die die Funktionsnamen in der Programmiersprache sind ja sozusagen international überall gleich.
Na, gar nicht mal, ne? Die sind meistens auch auf Englisch, weil
aber sie sind für alle in Englisch.
Aber wir haben es gedacht, also Englisch ist halt auch, also wir gehen nicht davon aus, dass die 300 Sprachen, die wo es Wikipedien drin gibt, dass das alle Sonderfälle vom Englischen sind, sondern wir gehen davon aus, dass es im Grunde erstmal gar keine Sprache gibt, sondern nur Zahlen.
Das macht das, klingt nach einem sehr, sehr einfachen, einfach benutzbaren.
Genau, und diese Zahlen kann ich dann halt in meiner Lieblingssprache mit einem Bezeichner dann darstellen lassen. Also, machen wir ein konkretes Beispiel.
Ich wollte gerade fragen, danke.
Es gibt einen Wissensgegenstand zu der Stadt, in der wir uns gerade hier befinden. Das ist Berlin.
Ja.
Und auf Wikidata heißt dieser Wissensgegenstand Q64.
Okay.
Das ist die Nummer für Berlin.
Ja.
Die fangen alle mit Q an und dann kommt eine Nummer. Und da Berlin ziemlich früh angelegt wurde in Wikidata, hat es eine sehr kleine Nummer, eine zweistellige. Und Q64, wenn ich mein Interface jetzt auf Deutsch eingestellt habe, kommt da Berlin raus. Wenn ich es auf Englisch eingestellt habe, kommen die gleichen Schriftzeichen raus, Berlin. Aber wenn ich es auf Koreanisch einstelle, steht da Baengnim. Und es sieht auch schon ein bisschen anders aus, weil da andere Schriftzeichen rauskommen. Es ist aber alles Q64.
Aber das, also auch das Koreanische, was du gerade gesagt hast, ist auch sozusagen deren Wort für diese Stadt.
Genau, genau. Okay. Und wenn ich dann auch so Sachen mache wie ist Hauptstadt von, das heißt dann im deutschen Interface Hauptstadt von und auf Englisch ist Capital of. Und das sind aber dann wieder nur Zahlen, die dann halt übersetzt werden. Wenn ich also jetzt eine kleine Sprache habe, eine kleine Wikipedia, und das ist sehr hilfreich, die fangen dann an und wollen auch irgendwelche Artikel, Infoboxen, Grunddaten über irgendwie zum Beispiel ein Land oder eine Stadt haben.
Weil ich nur kurz, damit ich gerade verstehe. Also die Information, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, ist dann im Prinzip eine Zahlenfolge Q64, Q38, Q189 oder wie?
Im Prinzip schon. Also diese Prädikate fangen dann mit P anstatt mit Q an. Aber ja, genauso wie du sagst. Und das wird dann halt, wenn ich das Interface umstelle, übersetzt in die jeweilige Sprache, in der ich es angezeigt habe.
Das muss dann auch wieder jemand machen?
Das muss jemand machen, aber das ist relativ wenig Arbeit, weil meistens Leute dann halt aus dem Englischen oder so aus einer anderen großen Sprache das dann schnell in ihre kleine Sprache übersetzt haben. Und sobald sie einmal das übersetzt haben, ist Hauptstadt von, haben sie das für alle anderen ähnlichen Wissensgegenstände ja auch gleich mitgeliefert.
Gott, Jesus Christ, ist aber schon super umfangreich, ne? Also wenn man das Wissen der Welt darin steckt.
Aber das ist, machen wir in Wikipedia ja auch.
Ja.
Naja, aber das ist der Punkt, wo ich mir das einfacher vorstelle, ne? Also ich bin ein total schlechter und prokrastinierender Schreiber, aber tendenziell kann ich es mir vorstellen, einen Artikel über eine Hauptstadt zu schreiben, aber mir dann noch die Arbeit zu machen, diese ganzen Dinger irgendwie da reinzubasteln, I don't know.
Ja, es ist schon ein bisschen Größenwahn, so, also überhaupt, das heißt ein bisschen. Ja, wenn man halt sagt, irgendwie, ja, wir machen jetzt einfach mal das Wissen der gesamten Menschheit in Maschinen lesbar. Ja. Uns ist schon klar, dass wir da jetzt nächste Woche Mittwoch mit fertig sind.
Mhm. Wie ist das eigentlich? Wird das gezielt vorangetrieben, dass die Dinger sozusagen aufgebaut werden? Also man könnte jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt, also hier deutsche Wikidata, fangen wir also an mit Städten, dann machen wir erstmal die großen Städte, sorgen dafür, dass alle großen Städte drin sind, gehen so weiter, so bis wir irgendwann alle Ortschaften, die es in Deutschland gibt, drin haben. Wird das so betrieben oder ist das auch eher so, wie es in der Wikipedia tatsächlich funktioniert, dass man sagt so, na, wer Bock hat, der macht halt was und deswegen gibt es irgendwie Horka, ganz kleines, obskures Dorf im Südosten, so gibt es da schon, aber niemand weiß, was München in Q-Zahl ist.
Also das kann sich schon jede Person selber aussuchen, womit sie arbeitet und gerade die Einstiegshürde bei Wikidata ist ja nochmal viel niedriger als bei Wikipedia, finde ich zumindest.
Excuse me?
Weil ich der kleinste Edit, den ich machen kann, ist wirklich nur eine kurze Aussage. Und bei Wikipedia würde ich mich jetzt nicht trauen, gleich einen neuen Artikel zu schreiben. Habe ich jetzt in vielen Jahren immer noch nicht gemacht, weil ich dann mehrere Absätze an Text schreiben müsste und so. Und bei Wikidata kann ich erstmal ablegen, ist eine Stadt und heißt so. Und dann reicht es erstmal. Und vielleicht weiß ich noch, den Bürgermeister ist eine weitere Aussage fertig.
Aber du musst nochmal nachfragen. Wenn du sagst, du legst jetzt den Satz ab, heißt das, du schreibst ihn einfach auf und hast dann sozusagen so eine hilfreiche Webinterface, wo man das klicken kann? Also sagen, so quasi, oder Drag and Drop oder was auch immer? Oder muss man diese Codes kennen?
Also wir haben schon ein relativ hilfreiches Webinterface, würde ich sagen. Lydia lacht, es gibt sicher Leute, die es anders hilfreich sehen.
Das klingt so, was das Sozialistische Parteikomitee gesagt hat. Also das ist schon sehr, sehr gut und relativ hilfreich.
Also ich muss mir auf jeden Fall nicht die ganzen Nummern merken.
Okay. Dafür haben wir schon. Es geht schrecklicher und ich würde sagen, im Vergleich
zu Wikipedia
ist es sogar relativ modern, ja.
Okay, ja. Ja, gut. Also das reicht schon mal, dass ich sage, ich gucke mir das mal an. Finde ich gut. Also das ist sozusagen die Einstiegshürde ist geringer. Okay, also man kann jetzt diese Dinge eintragen. Okay, und was macht er?
Also, das haben die Leute auch schon gemacht, also die sind ja begeistert. Ne? Also das,
wer sind die Leute? Kann man das sagen?
Die Nerds, die Community, diejenigen, die einfach geil drauf sind, ihr Wissen mit der Welt zu teilen.
Ja. Du und ich sozusagen.
Ja, okay. Leute, die echt intrinsisch motiviert sind und den ganzen Tag im Schlafanzug vom Rechner hängen, um das Wissen der Welt zu vervollständigen, damit alle was davon haben. Also wundere ich mich jeden Tag drüber, also ärgere ich mich von Zeit zu Zeit auch drüber, aber eigentlich danke ich diesen Leuten halt auch jeden Tag, weil hey, neben Linux ist wahrscheinlich Wikipedia das größte Geschenk, was die Nerds uns je gemacht haben. Ja. Und mit Wikidata geht es dann jetzt halt weiter. So, und die sind ähnlich drauf wie Briefmarkensammler. Das heißt, es muss dann komplett sein. Das reicht dann nicht, dass ich die norddeutsche Kleinstadt eingetragen habe. Ich möchte alle norddeutschen Städte. Und ich möchte der Erste sein, der die Sammlung komplett hat.
Gibt es auch so ein Achievement-System?
Ja, halt nicht eingebaut, das wäre ein bisschen billig, aber das ist, glaube ich, schon was in den Leuten dann im Kopf abspielt. So, ne? Also neben diesem Altruismus und ich will was Gutes tun, ist dann halt auch sozusagen eine innere Gamification, obwohl wir halt irgendwie da sehr vorsichtig sind. Wir wollen da irgendwie keine Spielbude draus machen oder so, aber irgendwas treibt die Leute an und ist auch wahrscheinlich kein Zufall, dass so der erste Datensatz, der komplett in Wikidata drin war, das waren Pokémon, weil das ist irgendwie...
Natürlich waren es Pokémon.
Ja, das ist irgendwie ein überschaubarer Datensatz, den man komplett reinhacken kann und...
Es ist super easy, jetzt sich darüber witzig zu machen, dass da Pokémon drinstehen, aber was macht man denn jetzt damit? Also ich meine, ich habe jetzt irgendwie... Also was ist der Anwendungsfall?
Naja.
Also kann ich mir dann ausgeben lassen, wie viele Pokémon sind Feuer?
Mhm.
Okay, wie viele Pokémon sind Feuer und haben eine Angriffskraft zwischen 100 und 110?
Mhm.
Okay, verstehe. Ich kann jetzt nicht weiter Fragen faken, die klingen, als würden sie Sinn machen, aber ich kann mir jetzt vorstellen, warum Leute das benutzen wollen. Wie ist denn, ihr habt schon... Es gibt diese Codierung von Begriffen. Es gibt einen relativ hilfreich, ich möchte die Folge ab jetzt relativ hilfreich nennen, ein relativ hilfreiches Webinterface, mit dem man das machen kann. Es ist auch dafür gesorgt, dass es in verschiedene Sprachen übersetzt wird. Was kann es noch? Also würde ich sagen, was sind noch sozusagen Milestones, die ihr geschafft habt?
Naja, die Integration in ganz vielen Wikipedia-Artikeln. Also wenn du jetzt auf die englischsprachige Wikipedia gehst und dir zum Beispiel den Artikel zum South Pole Telescope anguckst, dann kommt die gesamte Infobox in diesem Artikel aus Wikidata.
Was heißt das?
Das, also bei den Infoboxen ist es halt total spannend. Wenn sollte Berlin mal wieder einen neuen Bürgermeister haben, garantiere ich dir, in den nächsten Millisekunden ist das in der deutschsprachigen Wikipedia geändert und in der englischsprachigen dann auch, weil da gibt es irgendwie viele Leute, die das mitkriegen. Mhm. Bis das in der tamilischen, der Zulu, sonst was Wikipedia angekommen ist, kann halt einige Zeit vergehen. Wenn man diese Informationen direkt aus Wikidata rauszieht und ja dann halt eigentlich nur noch das Label übersetzen muss, dann hat man das halt quasi automatisch und in Echtzeit.
Ja, aber heißt das sozusagen, man kann im Prinzip in der Wikipedia in einer völlig fremden Sprache eine Infobox einbauen, wo man dann im Prinzip ansagt, okay, an dieser Stelle steht der aktuelle Bürgermeister und das kannst du ja selber nachschlagen, weil das steht ja bei...
Ja, das würde dann automatisch eingefüllt werden, ja.
Das ist die Idee.
Heißt das auch, dass es eine vollautomatische Übersetzung geben kann?
Übersetzung würde ich das nicht nennen, aber die Grundfakten sind dann in mehreren Sprachen.
Okay, also im Prinzip so eine Art Steckbrief könnte man automatisch machen lassen. Der Fließtext müsste dann...
So ein Artikelplatzhalter quasi. Mhm. Und das hilft auch schon bei vielen, also was weiß ich, die walisische Wikipedia oder die Esperanto-Wikipedia, kleine Wikipedien, ne? Mhm. Wo nicht so viele Leute mitarbeiten. Da gibt es so ein Henne-Ei-Problem oder die ganzen Sprachen in Asien oder in Afrika, wo Leute eigentlich ihre gesamte höhere Bildung auf Englisch oder auf Französisch oder sowas verbringen. Und wenn die da was im Internet suchen, dann geben sie was ein und dann kommt die englischsprachige Wikipedia. Und sie kommen gar nicht irgendwie auf die Idee, was zu suchen in der Sprache, die sie zu Hause sprechen. Mhm. Und das heißt, irgendwie so eine Zulu-Wikipedia kommt dann einfach nicht vom Fleck, weil die Leute, die gebildet genug sind, daran mitzuarbeiten, die suchen halt automatisch in der englischsprachigen Wikipedia.
Und wenn nicht viel drinsteht, dann muss man auch nicht dran arbeiten.
Und dann ist es halt auch bei Google nicht prominent, wird nicht gefunden, keiner interessiert sich dafür. Wenn man dann halt so Artikelplatzhalter hat, wo die Daten erstmal in Grundform drinstehen, dann kommt schon mal ein Suchergebnis und dann steht dann dazu, guck mal, das sind die Grunddaten, die wir aus Wikidata haben. Willst du einen Artikel daraus machen? Hier. Und das hilft auf jeden Fall dem, was wir da so sagen, Diversität des Wissens. Also es muss halt nicht sein, dass wirklich alles in der Welt nur noch Englisch oder vielleicht noch Französisch-Deutsch oder so ist, sondern es gibt so viele schöne Sprachen, die halt auch eigene Wissens...
Da finde ich jetzt nicht zu sagen, also den Gedanken, dass es die Einstiegshürde senkt, ganz spannend, weil ja einfach dadurch, dass, also ich habe ja gerade gesagt, ich bin ein schlechter Schreiber eigentlich, es hilft immer irgendwas zu haben, was man dann umformulieren kann. Genau. Das würde ich mir gerne einfach, Lukas, du wolltest gerade noch was sagen.
Ja, ich wollte nur einwerfen, dass das, was Jens gerade beschrieben hat, nicht ein hypothetisches System ist, wie es vielleicht klang, das ist was, was wir tatsächlich haben und das auch auf kleinen Wikipedias tatsächlich eingesetzt wird.
Und tatsächlich auch auf den Beispielen, die ich genannt habe. Also
aber was zur... Hier passieren Dinge. Aber ist dieser Effekt auch tatsächlich beobachtet? Beobachtbar, Entschuldigung. Also, dass man sagt, okay, seit es Wikidata gibt und diese Dinge angelegt werden, ist auch tatsächlich erhöhte Aktivität zu bezeichnen?
Also den Artikelplatzhalter, den Jens beschrieben hat, den haben wir aber noch nicht so lange, dass wir da wirklich sagen könnten, das hat einen massiven Effekt. Das müssen wir noch eine Weile beobachten.
Es ist auf validen Überlegungen basierende Hoffnung, von denen man noch nicht sagen kann, ob es tatsächlich so passiert.
Okay. Es ist halt brandneu, was wir hier gerade besprechen.
Genau. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, Diversität des Wissens. Also Forschung zeigt halt auch, dass die Themen, die in den einzelnen Wikipedien beschrieben werden, selbst in den ganz großen Versionen, überlappen sich zu wesentlich weniger, als man denkt. Also allein die deutschsprachige und die englischsprachige Wikipedia haben wesentlich weniger Überlappung, als man sich das üblicherweise so vorstellen würde.
Woran liegt das? Also ich meine, ich würde ja wirklich sagen, es gibt so, also es ist ja immer noch die Idee, die Wikipedia als Lexikon, und dann man sagt, also keine Ahnung, da müssen alle Tiere drin sein und alle Hauptstädte der Welt und alles, was in Chemie und Physik so an Basisgesetzen und auch komplizierteren Sachen da ist.
Das sind dann so die Sachen, die überlappen. Okay, aber nehmen wir zum Beispiel einen deutschen Schauspieler, der bei uns im Tatort mitspielt. Der ist wahrscheinlich in der deutschsprachigen Wikipedia beschrieben, aber vielleicht noch in der englischen, aber dann hört es auch schon auf.
Okay. Ich bin tatsächlich überrascht davon, dass die, also weil ich war in meiner Naivität davon ausgegangen, es gibt sozusagen so viel, ich sage jetzt mal Naturwissenschafts- und Wissenschaftskram, der allgemein interessant ist oder wo tatsächlich auch sozusagen Interesse daran ist, das zu übersetzen, dass eher das den größeren Teil ausgemacht hat, aber ist anscheinend nicht der Fall.
Ja, aber was ist denn genau mit dem deutschen Tatort-Schauspieler? Was ist mit dem Lokalpolitiker in Katalonien? Was ist mit der Frauenrechtlerin in Mosambik oder sowas? Die haben alle dann entsprechend in ihren eigenen Landessprachen Wikipedia-Artikel, weil sie da relevant sind, aber nicht global betrachtet.
Ich bin nur überrascht, weil ihr gesagt habt, sozusagen die Überlappung ist sozusagen kleiner als der Rest. Und das heißt sozusagen, also jetzt übertrieben für die Dramatik, ne? Es gibt also mehr Tatort-Schauspieler als physikalische Gesetzmäßigkeiten, die für die Wikipedia interessant sind.
Da spielt dann nochmal der Unterschied rein, was gibt es und wo überschreiben die Leute.
Okay. Ist das noch ein Problem, dass man quasi eigentlich, dass es immer noch auf dieser Freiwilligkeit basiert und man eigentlich sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen, relevantere Inhalte sich wünscht, aber das Interesse der Leute da einfach nicht hinkommt?
Ja, natürlich. Also es ist auch von der Community abhängig. Ne? Also es ist halt klar, es gibt in der englischen und deutschsprachigen Wikipedia mehr Artikel zum Herrn der Ringe als zur Politik in Afrika. Was vielleicht auch ein bisschen was mit den Interessen der Community zu tun hat.
Ja, natürlich.
Was nicht schön ist und was auch verbessert werden sollte, aber...
Man kann es auch nicht vorwerfen eigentlich sozusagen, weil es ist halt...
Richtig.
Jeder macht
so,
halt das, was er
Aber es gibt halt wirklich auch Sachen, die dann halt für eine Community interessant sind, für eine andere nicht. Und es ist gut, so ein Wissen dann einfach an zentralen Speicher zu haben. Und auch das ist Wikidata, einfach ein zentraler Speicher für das Wissen. Also wir haben, ich habe jetzt nicht vor der Sendung nachgeguckt, aber wir haben ungefähr 40 Millionen Wissensgegenstände.
Sowas. Ich glaube, wir sind im Moment bei 37 Millionen.
Ja, 37 okay. Millionen Wissensgegenstände. Klingt irgendwie, ja, okay. Wenn man das halt in Relation setzt, wir haben in der größten Wikipedia, die es gibt, das ist die englischsprachige Wikipedia, gibt es 5 Millionen Artikel.
Okay, und ein Artikel, kann man so eine Teil, also ein Artikel enthält wie viele Wissensgegenstände?
Nee, ein Artikel ist ungefähr, entspricht einem Wissensgegenstand. Ja, also ein Artikel ist über eine Stadt oder einen Menschen und wir haben in Wikidata 7.
Warte mal, ich weiß nicht, ob du das richtig erklärt hast vorhin. Also ein Wissensgegenstand ist etwas anderes als ein Prädikat, also quasi ist Bürgermeister. Also Bürgermeister sein, ist das ein Wissensgegenstand oder ist das nochmal was anderes?
Ich glaube, die Person, die ein Bürgermeister ist, das würde, ja, das geht ein bisschen alles durcheinander, aber ja, in den meisten Fällen entspricht ein Wissensgegenstand einem Wikipedia-Artikel. Manchmal braucht man dann zur Vervollständigung der Hierarchie dann nochmal andere Sachen, aber da kommen wir jetzt wirklich in Details rein.
Aber sagen, das eine Detail würde ich tatsächlich gerne klären, also weil die sagt ja sozusagen, das Interessante ist, ich stelle Beziehungen, ich stelle Semantik her, indem ich sozusagen das einordne. Jetzt ist ja sozusagen also Berlin ein Wikipedia-Artikel, aber Hauptstadt ist ja wahrscheinlich auch ein Wikipedia-Artikel. Genau. Ne? Also bezeichnet die Stadt.
Wahrscheinlich gibt es auch einen Wikipedia-Artikel zu Bürgermeister.
Ja, genau, das ist die Frage sozusagen. Ja, also diese 37 Millionen, sind das sozusagen nur Dinge, die es in den Artikel gibt? Oder was ist mit diesen Prädikaten? Und da gibt es auch Prädikate, die kein Wikipedia-Artikel sind, so rumgefragt.
Also es gibt Properties, wie zum Beispiel hat, ist Teil von oder hat Einwohnerzahl von und so weiter. Dazu gibt es keine Wikipedia-Artikel.
Okay.
Aber diese Items, diese Wissensgegenstände, dazu gibt es meistens Wikipedia-Artikel.
Ja. Ich weiß, ich bin immer nicht sicher, ob ich genau verstanden habe, den Unterschied zwischen Wissensgegenständen und anderen Dingen.
Ja,
Also die Einwohnerzahl einer Stadt ist dein eigener Wissensgegenstand oder ist es eine Eigenschaft, die sozusagen nicht zu diesen 37 Millionen zählt, die du gerade genannt hast? Oder
ihr
gerade
die würde dann nicht dazu zählen.
Die gehört nicht dazu.
Ja.
Okay. So, dann habt ihr gesagt 37 Millionen, aber es gibt 5 Millionen Artikel.
In der englischsprachigen Wikipedia, genau. Das heißt also, wir sind ganz klar eine Obermenge.
Ja.
Ja. Also wir haben halt die ganzen kleinen chinesischen Städte drin.
Ja.
Die katalanischen Kommunalpolitiker und so weiter.
Die jetzt vielleicht auch in der normalen Wikipedia stehen.
Zumindest in der katalanischen Wikipedia,
ne? Ja, klar. Okay, gut. Dann erstmal ein bisschen hin. Gleich, wir machen gleich eine kurze Pause, eine kurze musikalische und dann wollen wir mal darüber reden, wir haben jetzt also ganz viel darüber geredet, wie man da Dinge reintut.
Ja.
Und jetzt wollen wir gleich darüber reden, wie man da Dinge wieder rausholt. Und vielleicht schaffen wir das auch live. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mal, also wenn ihr so eine Frage habt, wo ihr denkt, die wollte ich schon immer mal stellen und vielleicht kann die Wikipedia mir beantworten. Also was war so ein Beispiel, was du gesagt hast am Anfang?
Also das klassische motivierende Beispiel waren die 10 größten Städte mit Bürgermeisterinnen.
Okay.
Ich habe gerade heute auch mal rausgesucht aus Interesse die Bundesstaaten bei der Bundestagswahl 2017, wo alle Direktmandate von einer Partei errungen wurden.
Okay.
Weil wir die Daten zur Bundestagswahl auch vollständig in Wikidata haben, sind sechs von den 16 Bundesländern übrigens.
Okay.
Das könnte man da auch rausholen.
Okay, also falls ihr so eine Frage habt, könnt ihr gerne zum Beispiel twittern, @chaosradio. Und dann gucken wir mal, ob wir das noch während der Sendung hier hinkriegen oder erklären, warum das nicht geht und wir daran scheitern. Jetzt aber erstmal noch eine kurze musikalische Pause und die ist mit einem weiteren Track vom Tiptunes gleich Win Compilation Sampler und von Victory Road, City of Rumors. A lover's call is on the wall, but our love is so clandestine. The other side is hypnotized, but that just begs the question. If we were alone, would they hold their stones and leave the past behind? The credits clap as they set their traps, but they waste their fucking time. Cause I won't let this city ruin us. Living life on the edge of a knife, well sharp and it's serrated. Bluntly put, we're on the back foot in the world that they created. I know someday I'll overlap the way and the world will let us shine. The credits laugh when they block our path, but they waste their fucking time. Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 240, wo es um Wikidata geht. Zusammengefasst könnte man sagen, es ist eine neue Technologie, die es ermöglicht, irre Abfragen über Inhalte zu stellen, die mit Wissen zu tun haben. Vor allen Dingen die Wikipedia, die war zumindest Auslöser des Ganzen, dass man sowas baut. Und wir wollen jetzt mal gucken, nachdem wir uns eine Stunde lang damit beschäftigt haben, wie man da Wissen hineinkriegt, wie man es jetzt wieder hinausbekommt. Und in der Sendungsvorbereitung wurde mir eine Notiz überreicht und die heißt, ich muss mal kurz nachschlagen, wo ist es hier? Spaß mit Sparkle. Das ist S-P-A-R-Q-L und ich habe den Verdacht, dass es sich hierbei um einen Nerdspaß handelt und das Ganze eine super komplizierte Abkürzung ist. Wofür steht Sparkle?
Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen.
Sparkle ist natürlich ein rekursives Akronym und steht für Sparkle Protocol and RDF Query Language.
Danke.
Dankeschön. Aber was man sich merken muss, ist nur dieses Query Language ist eine Abfragesprache.
Okay, sowas wie SQL.
Ja, aber für strukturierte Daten und nicht für, wie heißt das, relationale Datenbanken.
Was ist der Unterschied?
Dass ich mich, in Sparkle kann ich noch viel mehr als bei SQL mich nur darum kümmern, dass ich jetzt tatsächlich beschreibe, wie die Daten aussehen, wie sie funktionieren und nicht, wie sie in irgendeiner Datenbank abgelegt sind und wie ich verschiedene Tabellen zusammenjoinen muss und wie ich die Query jetzt am effizientesten schreibe, sodass sie auch schnell läuft. Das kann ich bei Sparkle relativ ignorieren. Ich schreibe weiß nicht, also für mich ist es relativ intuitiv, die Queries zu schreiben, aber vielleicht liegt es auch nur an mir, aber ich finde es deutlich einfacher zu bedienen als SQL und auch deutlich mächtiger.
Gleich Gegenmeinung, für mich war es viel schwieriger, meinen Kopf irgendwie in diese Richtung zu prügeln, weil ich halt am Anfang sehr lange in SQL gedacht habe, bis mir klar geworden ist, so kompliziert muss ich gar nicht denken.
Okay, also mal für Leute, die sagen, weder das eine noch das andere können, das ist ja, SQL ist, ich beschreibe das jetzt mal wirklich sehr, sehr vereinfacht, ja, also nicht mehr aufs Dach springen, sozusagen nur, wenn man selber nicht programmieren kann, SQL ist ja im Prinzip eine Sprache, da geht es darum, in Tabellen zu navigieren, so kann man so ganz grob sagen, ne? Also es geht, letztlich geht es immer darum zu sagen, so hey, guck doch mal, was in dieser einen Tabelle, in der Spalte sowieso, in der Zeile sowieso steht, das kann man auch komplizierter machen und sagen, such mir mal alle Tabellenzellen raus aus der Spalte X, die einen Wert größer als haben und sowas. Aber es geht immer letztlich um Tabellennavigation. So, nachdem ich das jetzt so runtergebrochen habe, um das grobe Konzept zu erklären, könnt ihr mir in derselben Einfachheit erklären, was macht Sparkle?
Also Sparkle kann man sich vorstellen, es operiert auf einer riesigen Tabelle mit drei Spalten, wo Aussagen drinstehen als Subjekt, Prädikat, Objekt, zum Beispiel Berlin ist Teil von Deutschland, Berlin hat Einwohner so und so viele Millionen und Person X ist ist Bürgermeister von Berlin. Mhm. Und ich muss mich also nicht drum kümmern, wie die Daten über die Tabellen verteilt sind. Sie sind in einer Tabelle und hauptsächlich durch dieses Prädikat, eben diese Property, ist Hauptstadt von, ist Teil von und so weiter. Dadurch ist dann festgelegt, was die Daten jetzt bedeuten.
Also man schreibt eigentlich so Sätze, so richtig, so Hauptsätze mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Manchmal lässt man eine Stelle von diesem Satz leer und dann ist da eine Variable drin und sagt, füll das bitte ein und so kann ich meine Abfragen halt formulieren.
Okay, also könntest du jetzt quasi sowas machen, nenne mir die Bürgermeister aller Hauptstädte, die größer als 190 Zentimeter sind?
Ja, das wäre kein Problem. Aber ich habe einen Triple, Hauptstadt hat Regierungsoberhaupt diesen Bürgermeister, diese Person, was dann eine Variable wäre.
Ja.
Du hast nach Hauptstädten gefragt, oder? Dann brauche ich noch...
Nach Bürgermeister von Hauptstädten, die größer als 190 Zentimeter sind.
Genau, dann muss ich auch noch suchen, dass es ein Land gibt, das dieselbe Stadt auch als Hauptstadt hat, das nicht eine beliebige Stadt ist.
Ja.
Und dann würde ich noch von dem Bürgermeister die Größe suchen, was auch ein Triple ist. Bürgermeister hat Größe so und so viel Zentimeter.
Ja.
Und dann kann ich ihn noch einschränken.
Ich beginne zu verstehen, warum das eine Belastung für ein System sein kann. Also weil man muss sich dann immer alles angucken eigentlich, oder?
Genau.
Also es geht vielleicht noch schnell herauszufinden, irgendwie welche Städte Hauptstädte sind, aber dann muss ich wirklich alle und dann nochmal bei allen. Okay, verstehe. Okay. Okay. Zwei Fragen in völlig gegensätzliche Richtung. Die erste. Was ist das Absurdeste, was ihr mit Wikidata jemals rausgefunden habt?
Dass Hello Kitty 5 Äpfel hoch ist glaube ich, ein guter Kandidat. Ist tatsächlich eingetragen mit Apfel als Einheit, was natürlich vorgesehen ist, das Feld für, in dem Fall wären es jetzt Zentimeter oder Meter, aber man kann auch Äpfel als Höhe eingeben und irgendwo steht es offenbar drin. Die Schlümpfe sind, glaube ich, 3 Äpfel hoch oder so. Das haben französische Leute haben das alle sofort erraten können und ich habe davon nie gehört.
Wie kommt man darauf, da sowas nachzufragen?
Ich glaube, in dem Fall war ich neugierig, was Leute als Einheiten verwenden und habe geschaut nach allen Einheiten, die nicht tatsächlich physikalische Einheiten sind und dann kam das raus und noch irgendwelche andere Quatsch, an die ich mich nicht mehr so erinnern kann.
Okay. Jens, hast du auch schon mal eine absurde...
Ach, so richtig absurd ist das alles nicht. Es ist halt überraschend oder manchmal halt auch irgendwie einfach interessant, wie
okay, überraschend ist und interessant ist es auch. Ja. Wähle einen beliebigen Superlief oder wie formuliere ich es als Sparkle-Abfrage?
Was ich gemacht habe, was ich immer gerne erzähle, weil ich so stolz drauf bin. Ich habe mir einfach eine Karte geplottet bei Wikidata. Bei der Abfragesprache hast du auch die Möglichkeit, dir Daten visualisieren zu lassen. Du kannst zum Beispiel sagen, gib mir die Geodaten dann auch als Karte aus, als OpenStreetMap-Karte. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich habe eine Vermutung, wo in Deutschland die meisten Ortschaften sind, die auf OW oder ITZ enden.
Mhm.
Ja. Ich vermute so ungefähr, wo das sein könnte, aber ich möchte das mal geplottet haben. Und tatsächlich kamen dann die Umrisse der ehemaligen DDR raus. Fast alle Städte, die mit OW oder ITZ am Ende sind, liegen im Osten. Es gibt ein paar Ausreißer, aber ja.
Okay. Lydia?
Also es gibt so viele Dinge, aber was ich am interessantesten fand, war die Tatsache, dass offenbar... vor einer ganzen Weile mal Baumsamen um den Mond geschickt wurden. Aus diesen Baumsamen wurden dann Bäume gepflanzt, die in Wikidata sind, weil es darüber Wikipedia-Artikel gibt. Und die kann man sich dann natürlich auch auf einer Karte anzeigen lassen.
Also zeige mir alle Bäume aus Mondbaumsamen auf einer Karte ausgedruckt.
Ja.
Nice. Okay. Hat eigentlich aus dem Publikum hier vielleicht jemand eine Frage, die er mal stellen wollte oder sich noch nie zu stellen getraut hat? Oder wir hätten jetzt hier Programmierer an der Hand, die das einfach so... Na gut, ihr könnt es ja noch überlegen. Jetzt ist ja... Also, aber andersrum muss man sagen, okay, das ist voll gut, um so Anekdoten zu erzählen, ne? Um genau so ein Ding zu machen. Ich kann mir auch tatsächlich also vorstellen, irgendwie mich vor den Rechner zu setzen und sozusagen einem Abend lang zu überlegen, was für Quatsch ich jetzt rausfinden kann, die Schuhfarbe von Bürgermeistern oder sowas. Also ich bin so auf Bürgermeister geprimed, weil ihr die ganze Zeit von Bürgermeistern geredet habt. Aber was ist denn jetzt, um das böse Wort mal zu sagen, die praktische Relevanz des Ganzen?
Die praktische Relevanz des Ganzen liegt zum Beispiel im Datenjournalismus. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Panama Paper, wo man dann schnell mal eine Abfrage schreiben kann, okay, die Menschen, die in den Panama Papern genannt werden, was haben die denn so für Berufe? Was sind denn die häufigsten Berufe dieser Menschen? Und da sieht man zum Beispiel, dass das Sportler sind, Juristen und so weiter.
Aber da frage ich mich, braucht man dazu Wikidata?
Na, da hast du halt dann quasi so eine Infografik, die quasi rausfällt. Ne? Also die Daten sind da und du kannst halt eine Abfrage machen mit zwei Relationen. Wurde erwähnt in den Panama Papers und welcher Beruf ist das? Und stell mir das als schöne Bubbles dar. So habe ich dann halt datenjournalistisch erstmal eine Aufbereitung. Es hat jemand...
Aber jetzt ohne despektierlich klingen zu wollen. Das ist ja, was zu sagen, wenn man sich mit sowas in den Panama Papers beschäftigt, würde ich sagen, dass... Da klingt das so wie nach, okay, das ist ein effizienter Weg, aber das ist nichts, was ich nicht auch auf einem anderen Weg hätte rausfinden können.
Genau, also viele, viele Redaktionen oder so werden sicherlich dann irgendwie ihre anderen Quellen haben, werden Daten zum Teil auch einkaufen oder so, oder haben Leute, die dann halt schöne Infografiken produzieren. Bei uns ist es dann so, dass es halt wirklich jeder auch und jede machen kann. Ne? Und es ist halt das Wissen der Menschheit für alle verfügbar.
Aber das ist ja auch ein relevanter Punkt. Ne? Also ihr sagt, also Wikidata ist nicht nur dazu da, um Dinge rauszufinden, die ich anders gar nicht rausfinden kann, sondern es ist auch dazu da, um Wissen breiter zugänglich zu machen.
Richtig, also diese ganzen, was weiß ich, künstlichen Intelligenzen oder Assistenten oder was es gibt, denen kann ich heute Fragen stellen und dann geben sie mir irgendwelche Antworten, aber das sind halt irgendwie eingemauerte Wissenskönigreiche und ich mache mir da persönlich echt große Sorgen. Also es gibt halt einerseits das Web, was wir jetzt durchlesen, aber es gibt halt darunter noch dieses tiefere, dieses Datenweb. Und wenn ich eine Anfrage an Siri oder an Alexa stelle oder so, dann bewege ich mich nicht mehr im offenen, freien Web, sondern bewege ich mich im Königreich Google oder im Königreich Apple. Und die haben diese Daten dann auch unter Verschluss. Mit Wikidata habe ich erstmal so eine Möglichkeit, dass ich so eine Daten- und Wissensbasis, wo ich beliebige KI-Assistenzprogramme, sonst was drauf aufsetzen kann, die für alle frei verfügbar sind. Ne? Und das ist für mich ganz, ganz essentiell, dass ich ein freies Betriebssystem habe, auch wenn ich es nicht benutze, aber dann, dass es zur Verfügung steht, dass ein freier Browser zur Verfügung steht, dass eine freie Wissensquelle wie Wikipedia zur Verfügung steht und dass auch freie Daten wie in Wikidata jetzt allen zur Verfügung stehen.
Was mir jetzt gerade frei ist, ihr habt es am Anfang zwar gesagt, oder du jetzt zumindest, dass du das nicht so bevorzugen würdest, wenn das Wikidata oder so eine semantische Aufarbeitung durch Algorithmen oder KI wiederum erfolgt. Aber ich frage mich jetzt gerade, wenn man dieses Ziel erreichen will, was du gerade beschrieben hast, mit dem, wir wollen das Wissen der Welt wirklich zugänglich machen, aber gleichzeitig das Problem haben, dass wir darauf angewiesen sind, dass Leute das machen, diese unter Umständen sozusagen sehr spezifisch und fokussierte Interessen haben, ist das auch Teil des Projekts, dass man sozusagen drüber nachdenkt, wie man diese Verbindungen, diese Strukturen sozusagen auch automatisiert vielleicht schneller machen kann? Oder ist es uninteressant?
Das ist auf jeden Fall interessant. Aber dadurch, dass die Daten in Wikidata strukturiert vorliegen, kann man halt zum Beispiel sagen, okay, unsere Daten sehen im Moment so aus. Wir haben Datensätze zu so und so viel Prozent Männern und so Prozent Frauen. Dieses Verhältnis gefällt uns nicht. Allein zu wissen, dass dieses Verhältnis so ist, ist in Wikidata wesentlich einfacher herauszufinden als zum Beispiel in der Wikipedia. Und das sichtbar zu machen und dann zu Leuten zu gehen, denen das bestimmte Thema am Herzen liegt und die sich dafür einsetzen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg, wie wir daran arbeiten.
Ja, was ich meine ist, das Problem gäbe es ja nicht sozusagen, wenn man nicht auf Menschen angewiesen wäre, sondern wenn man auch daran arbeitet, dass man sagt, okay, wir wollen Wikidata in Zukunft auch automatisiert befüllen.
Das wird auch gemacht zum großen Teil. Ne? Also es ist, etwa 75% aller Edits in Wikidata sind nicht von Menschen, sondern sind von Programmen, die Menschen geschrieben haben. Also da arbeiten Roboter und Menschen Hand in Hand. Aber auch diese Programme werden von irgendjemandem geschrieben. Aber wenn jemand, was weiß ich, eine DVD mit statistischen Daten aus China hat, der wird sich dann nicht hinsetzen und die einzeln in Wikidata eintippen, sondern er wird ein Python-Skript schreiben, was diese Daten hochlädt, zum Beispiel.
Ja. Mhm. Und der zweite Punkt, der zu beachten ist, ist natürlich, dass die Datensätze, wo man das herbekommen kann, auch nicht aus dem Himmel fallen, ne? Sondern die hat auch irgendjemand irgendwie mal erstellt mit seinem persönlichen Bias, mit seinem begrenzten Wissen, mit seinen begrenzten Möglichkeiten. Das heißt, selbst wenn man Wikidata nur mit Maschinen befüllt, hat man trotzdem noch nicht das gesamte Wissen der Menschheit.
Okay. Aber zurück zu dem Sparkle-Ding. Was mich noch interessieren würde, ist, wie zugänglich das ist. Also Lukas, du hast ja erzählt, du arbeitest jetzt damit oder arbeitest auch daran. Wie bist du dazu gekommen und was ist der Stand da jetzt? Also sagen zu, das soll eigentlich, also großes Ziel ja, irgendwie jeder kann darauf zugreifen.
Also ich bin dazu gekommen, indem ich Queries, die andere Leute geschrieben haben, angefangen habe zu lesen und dann irgendwann versucht habe, ein bisschen zu bearbeiten und bin dann praktisch irgendwann dazu gekommen, das mir selber beizubringen, diese Abfragesprache. Ist aber natürlich nicht so, dass es von jetzt auf sofort geht und dass jeder dafür die Zeit hat, das zu lernen. Wir müssen schon dran arbeiten, das für die Leute zugänglich zu machen, auch wenn sie nicht die Zeit haben, jetzt in Sparkle einzusteigen. Aber wir haben eine Seite, wo man fragen kann, ich hätte gerne diese Query, kannst du mir das schreiben? Und dann antwortet meistens jemand, aber es skaliert ja auch nicht. Mhm. Wir arbeiten schon auch an Systemen, wo sich Leute einfacher ihre Abfragen praktisch schon zusammenklicken können. Also wir haben einen anderen Praktikant, Werkstudent, bin ich sicher, bei Wikimedia, der daran arbeitet, hauptsächlich mit Fokus auf Listengenerierung, dass da Wikipedia-Autoren auch solche Queries generieren können, ohne jemals das Sparkle, das da letztlich drunter liegt, sehen zu müssen. Dass es für die einfacher zu bedienen wird.
Bin ich sehr dafür.
Für einen Freund. Ja, im Moment ist es halt alles noch eine große Nerd-Angelegenheit und so. Und naja, wir sind halt alle Nerds, wie wir hier sitzen. Auch du, Markus.
Ich habe da meine Zweifel manchmal, aber gut.
Ja, aber klar, also es ist halt im Moment schon beeindruckend, aber es ist irgendwie wie ein Auto, wo die Karosserie noch fehlt und man sieht, der Motor ist schon super, so, aber wir haben ja noch ein paar Jahre.
Es fährt, aber es ist nicht ungefährlich.
Genau, und Kfz-Mechaniker-Kenntnisse sind notwendig für den Ausflug.
Okay, verstehe. Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, dass die, und das war auch die ursprüngliche Motivation, dass die Wikipedia sozusagen, also im Prinzip, dass man mit dem Wissen, was sie in der Wikipedia ansammelt, dass das nicht nur Menschen lesen können, sondern dass es auch sozusagen einen breiteren algorithmisierten und datensucherischen Zugang hat. Aber könnte man sich denken, das ganze Ding kann man ja vielleicht auch mit anderen Sachen machen. Gibt es da Pläne oder ist das tatsächlich sozusagen, weil Wikimedia, kümmert sich um die Wikipedia, deswegen ist dieses Wikidata auch nur für die Wikipedia da? Oder ist da auch schon sagen, sind da auch andere Quellen angezapft worden oder will man da noch andere Dinge reintun?
Also ich bin mir gerade nicht sicher, in welche Richtung deine Frage ging. Anderen Quellen zu nehmen oder Wikidata in anderen Stellen auch zu verwenden?
Beides. Also weil momentan klingt es ja so, also die ursprüngliche Idee war, okay, wir haben die Wikimedia, die ist halt irgendwie voll erzeugt, das kann nur Menschen lesen und sonst niemand. Wir bauen jetzt so ein Projekt, das Projekt nennen wir Wikidata, was letztlich dazu dient, um die Beziehungen, die in der Wikipedia drinstehen, sozusagen so in Strukturen zu organisieren, dass wir sie auch maschinenlesbar haben. Und dann kann man sagen, wenn man das hat, dann kann man das ja vielleicht auch über, auf andere Themenbereiche anwenden. Oder es gibt vielleicht Leute, die sagen so, Entschuldigung, Sie haben da diese semantische Technologie, die ist für uns doch sehr interessant. Also weil
sowas kriegen wir häufig zu hören und das freut uns. Ich weiß nicht, bist du schon mal mit Eurowings geflogen?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay, also die haben, die hießen früher German Wings, bis was passierte und so. Eurowings hat so eine App, wo man während des Flugs gucken kann, wo bin ich eigentlich? Und dann wird eine Karte angezeigt und Städte drumherum. Dann kann man auf die Stadt draufklicken, kriegt dann so Informationen zur Stadt. Und wir wussten das gar nicht, aber irgendwann hat uns jemand einen Screenshot geschickt, dass da im Impressum von dieser App drin steht, Build with the Magic of Wikidata. Das heißt, also die benutzen das, um ihre Informationen, die sie da haben, anzureichern und zu verbessern. So, das ist so eine klassische Anwendung. Es gibt andere Anwendungen, wenn man dann zum Beispiel sagt, hier, ich bin in der Stadt und ich möchte irgendwie Denkmäler um mich herum und die Geschichte von diesen Denkmälern sehen, dann kriege ich dann irgendwie gleich, was ist um mich herum angezeigt und bekomme halt Informationen mit Wikidata gefüttert.
Aber das dann so, das greift dann aber wieder auf die Wikipedia zurück, ne?
Nee, das greift auf Wikidata direkt zurück und benutzt diese Informationen, die in Wikidata drinsteht, also mit den Geoinformationen und so weiter.
Okay.
Da steht dann, hilf mir mal, es gibt so viele tolle Anwendungen.
Es gibt so viele tolle Anwendungen, in der Tat. Es gibt zum Beispiel noch LibReview. Das ist eine Seite, die es dir erlaubt, über alle möglichen Dinge Reviews zu schreiben, unter freien Lizenzen. Mhm. Also du schreibst dann halt deine Buchrezension vielleicht nicht auf Amazon und gibst sie Amazon, sondern auf dem Projekt. Die benutzen Wikidata, um die Gegenstände, die man reviewen kann, zu identifizieren. Oder Quora, die Frage-Antwort-Seite, die benutzen Wikidata auch, um ihren Themenbaum zu aufzuräumen.
Und dann gibt es noch den großen Bereich der Original Nerds. Also die Leute, die Nerds waren, bevor Computer entstanden sind. Ich rede von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Mhm. Das sind Leute.
Ich dachte Modelleisenbahner,
aber. Ja, auch, genau. Aber das sind Leute, die wirklich schon bevor wir das erste Mal Semantik Wiki gesagt haben, sich Jahrzehnte, Jahrhunderte lang mit der Ordnung der Dinge beschäftigt haben. Mhm. Da gibt es Nationalbibliotheken, da gibt es übergeordnete Register, wie sowas gemacht wird. Es gibt ein Verzeichnis, das nennt sich WIAF, das ist für Personenregister, was Bibliothekare benutzen. Und die sagen irgendwie, hey, es gibt so viele widerstreitende Systeme, wie man jetzt eine Person eindeutig mit einer Nummer bezeichnen kann. Aber es gibt ein System, wo ich das dann im Zweifelsfall auch selber ändern kann. Und wo eine Webseite hintersteht, die irgendwie fast jeder kennt, nämlich diese Wikipedia, und dann gibt es halt dieses Wikidata, beziehen wir uns doch darauf, verknüpfen wir unser Ordnungssystem doch einfach mit Wikidata und haben dann, wenn andere Leute sich auch mit Wikidata verknüpfen, den Vorteil, dass wir das untereinander vergleichen können, das Ordnungssystem der britischen Nationalbibliothek mit dem der deutschen und so weiter.
Warte mal, heißt das im Prinzip, also dieses Wikidata ist nicht eine Technologie, die auch in anderen Fachbereichen verwendet wird, sondern jeder, der sich damit beschäftigt, speist das auch in Wikidata ein. Das heißt sozusagen, alles Wissen landet dort.
Für den meisten Teil schon, ja. Man kann auch eigene Instanzen von der Software unter Wikidata laufen lassen und die da selber speichern. Gibt es Projekte, die das machen, aber ich glaube, die meisten entscheiden sich doch dafür, die Daten in Wikidata abzulegen, wenn das geht, wenn sie relevant für Wikidata sind.
Na, das ist genau die Frage, die ich mir stelle, sagen. Also, es gibt jetzt, Nerds kann man ja wirklich in jedem Fachbereich sein. Und dann ist ja die Frage so, ich habe jetzt meinen Fachbereich, also seien es Briefmarken, Modelleisenbahn, Ameisenbeine zählen, was auch immer, und habe sozusagen einen unheimlichen Wissensschatz, den könnte ich ja im Prinzip in Wikidata auch einspeisen. Dann wäre er auch da, tut niemandem weh.
Das wird auch gemacht, ja.
Ja. Also, aber du hast jetzt gerade Relevanz gesagt.
Aber wir haben Relevanzkriterien, aber die sind relativ großzügig, denke ich. Was ist es? Es muss ein reales Objekt oder Konzept oder sowas sein.
Pokémon?
Oder ist ein Konzept?
Oh. Auch nicht. Das ist wirklich
weit gegriffen. Du musst Quellen dafür haben, das ist noch relativ wichtig. Du darfst es dir nicht aus den Fingern saugen. Aber wenn du eine gute Quelle für etwas hast, dann darfst du es auch eintragen in Wikidata, auch wenn es jetzt nicht an sich relevant genug ist für Wikipedia selber. Zum Beispiel, wenn du ein komplettes Werksverzeichnis von einem Komponisten hast, die individuellen Kompositionen werden jetzt vielleicht nicht relevant, um allen einzelnen Wikipedia-Artikel zu haben, aber du kannst gerne für jede einzelne Komposition ein Datenobjekt anlegen, wo steht Komponist, Titel, vielleicht gewidmet, wann wurde es komponiert, in welcher Tonart steht es, wie lange ist es. Kannst du alles anlegen.
Es gibt Aktivisten, die sich zum Beispiel mit Open Science, also offene Wissenschaften, beschäftigen und die sagen, hier wäre es nicht toll, wenn wir wirklich suchen könnten, wer hat mit wem ein Paper co-geschrieben und da dann halt jetzt massiv, das bringt uns dann auch Probleme bei der Skalierbarkeit, aber ist erstmal schöner Aktivismus, massiv da wissenschaftliche Papers rein pumpen oder die Titel und die Autoren von wissenschaftlichen Papers, also die Metadaten über diese wissenschaftlichen Papers, sodass man dann halt auch wirklich mal in so einem Zeitstrahl sehen kann, wann gab es denn das erste Paper zum Zika-Virus, wie hat sich das über die Jahre entwickelt, wann gab es die große Explosion der wissenschaftlichen Forschung zu diesem Fachbegriff und da kannst du dann halt auch ja, Wissenschaft sozusagen anschaulich sehen, also wie sich das über die Zeit entwickelt hat.
Habt ihr schon mal Themen rausgeworfen oder wie heißt das, Wissensgegenstände? Schon mal Wissensgegenstände entfernt?
Wir sowieso nicht als Angestellte, denn wir sind nicht für den Content
Genau, wir machen zuständig. Ja nur die Software, wir sind doch nur einfache Arbeiter im Weinberg des freien Wissens.
Natürlich. Aber wurden schon mal Wissensgegenstände entfernt?
Also macht die Community nach ihren eigenen Regeln. Es werden natürlich Dubletten entfernt, Schreibfehler korrigiert und so weiter.
Duplikate werden entfernt. Oder wenn jemand zur Werbung ein Datenobjekt für dich selber angelegt hat, kann es schon auch sein, dass es gelöscht wird. Das passiert schon.
Aber das verstehe ich wiederum nicht sozusagen. Also weil, ne, also wenn es jetzt um das Wissen der Welt geht, dann ist ja, also mal ganz groß gedacht, ja, wollen wir jeden Menschen da drin haben?
Ich glaube nicht, nee.
Wieso
also,
nicht?
Also tatsächlich, wieso nicht? Ja, also es ist alles super fuzzy und vielleicht in 5 Jahren reden wir da auch ganz anders drüber. Ja. Den Anspruch, den wir im Moment haben, ich weiß, dass ganz viel so, guck mal da hinten, dreiköpfiger Affe und ich erkläre das nicht weiter, aber wir haben ungefähr einen enzyklopädischen Anspruch, was auch immer das heißt. Wir sagen irgendwie, das, was ein Laie über ein Wissensgebiet wissen möchte, auf dem letzten Stand der Forschung so, das ist für uns relevant. Für uns sind super spezielle Sachen nicht relevant, für uns ist nicht jeder Einwohner Deutschlands relevant, sondern muss dann auch irgendwie dann schon mal einen Zeitungsartikel zu dieser Person gegeben haben, weil die irgendwas gemacht hat.
Das ist dann gerade auch wieder das Quellenargument. So ein Zeitungsartikel wäre dann eine Quelle.
Naja, aber das, aber also was ich nicht verstehe, ist, ne, also Ziel dieses Projektes ist es ja, das Wissen der Welt zu strukturieren. Und wir habt ja auch gesagt, als Beispiel irgendwie Datenjournalismus. Und natürlich kann ich ganz hervorragenden Datenjournalismus über die Bevölkerung eines Landes machen. So, wenn ich aber sage, ich will die Bevölkerung des Landes gar nicht drin haben, sondern nur relevant, was auch immer das heißt sozusagen, ich schließe einfach einen Teil aus.
Ja.
Dann verwehre ich mir ja sozusagen genauso. Und ist das dann, ist das eine Ressourcenfrage oder warum?
Also einerseits, ja, wir wollen dahin, dass wir das Wissen der Menschheit abbilden. Das ist Wikipedias Vision, das ist Wikimedias Vision. Aber gleichzeitig müssen wir das abwägen gegen, können wir das, was wir haben, in einem guten Zustand halten mit den Menschen und Werkzeugen, die wir haben. Und im Moment hat Wikidata eine freiwillige Community von etwa 17.000 Menschen, die mindestens einen Edit im Monat machen. Mit denen maintainen wir 37 Millionen Items. Kannst du dir kurz ausrechnen, wie viele Items auf eine Person kommen, die nur mindestens einen Edit machen muss? Und da muss man halt dran arbeiten, indem man einerseits mehr Community aufbaut und der Community bessere Werkzeuge gibt, um mit mehr Daten umgehen zu können.
Okay.
Ja, mehr Datenschatz und weniger Datenmüll halt. Also. Das,
exakt.
Ja, ich finde das spannend zu sagen, dass man immer noch diesen Punkt stößt, weil die, weil tatsächlich, also was ich, es gibt ja diesen Begriff Big Data. So, und das einzige Spannende, was ich in diesem Konzept finde, ist wirklich zu sagen, lass uns doch einfach mal alles mitnehmen und dann gucken wir halt hinterher, ob wir damit was anfangen können und so. Also weil diese, ihr habt ja auch über Bias gesprochen und im Prinzip, also auch die Trennung zwischen Datenmüll und Datenschatz ist ja auch sozusagen, man weiß es halt nicht. Man muss es halt erstmal festlegen und ob es hinterher sozusagen sich tatsächlich, ob es gerechtfertigt ist, wird man nie erfahren, weil man kann es ja nicht nachprüfen. Na gut.
Das sind super große Fragen und irgendwann ist man dann bei der Metaphysik und wo kommen wir eigentlich hin und so weiter. Das ist im Moment der Zustand, den wir jetzt haben und das ist auch schon abstrakt und nerdig genug so.
Das stimmt.
Genau. Genau. Wer weiß, vielleicht wird es irgendwann ein Big Data Projekt, ich glaube es aber nicht. Also ich glaube, es geht wirklich, enzyklopädisches Wissen wird irgendwie ganz lange so der Treiber bleiben.
Okay. Wir reden gleich nochmal darüber, wo es hingehen soll. Vorher gibt es noch eine weitere Ausgabe der Nerd News. Geschrieben wurden die von Mo und vorgetragen, wenn sie doch mal von Helena.
Länderchefs verlängern 7-Tage-Regelung. Öffentlich-rechtliche Sender sollen eigene Beiträge länger als bisher im Internet zur Verfügung stellen können. Außerdem sollen ARD, ZDF und Deutschlandradio mehr Freiheit für ihre redaktionellen Angebote im Internet bekommen. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten am Freitag bei einem Treffen in Saarbrücken geeinigt. Gleichzeitig wurden die Sender zu verstärkten Sparbemühungen aufgefordert. Ob es eine neue Frist geben soll, ist unklar. Europäische Regulierungsausnahme für Deutsche Telekom. Die alte Bundesregierung hat in den letzten Tagen ihrer Amtszeit auf den EU-Rat eingewirkt, dass große Datennetzbetreiber bis zu 7 Jahre lang von Einschränkungen durch EU-Regulierungen ausgenommen werden. Das kommt vor allem der Deutschen Telekom zugute, die zu 1/3 im Staatsbesitz ist. Zum Ausgleich dafür sollen die Großunternehmen verpflichtet werden, Mitbewerbern die Beteiligung an Projekten zum Netzausbau zu ermöglichen. Ob eine solche Mitarbeit tatsächlich zustande kommt, soll dabei nicht entscheidend sein. Landgericht Hamburg distanziert sich von eigener Rechtsprechung. Das Hamburger Landgericht hält nicht mehr an seinem strengen Haftungsmaßstab bei Verlinkungen auf urheberrechtsverletzende Inhalte fest. Im September 2016 entschied der Europäische Gerichtshof, dass der Betreiber einer Webseite für das Setzen eines Links auf urheberrechtlich geschützte Werke haften kann, wenn der Link mit der Absicht gesetzt wurde, Gewinn zu erzielen. Vom Linksetzenden wird erwartet, dass er nachprüft, dass das betroffene Werk nicht unbefugt veröffentlicht wurde. Wie dies in der Praxis umgesetzt werden soll, ließ der EuGH offen. Kurz danach bestätigte das Landgericht Hamburg die Linie in einem Beschluss. Wie jetzt bekannt wurde, änderte das Landgericht in einem weiteren Beschluss ein halbes Jahr später seine Auffassung. Eine Nachprüfung sei bei gewerblicher Linksetzung in der Regel nicht zumutbar.
Die Inhalte hier sind auf jeden Fall befugt veröffentlicht, unter anderem auch die Creative Commons Musik vom Chiptunes gleich Win Sampler und der Song, den wir jetzt noch hören, ist von Purely Grey und heißt Sunset Bridge. Thank you. So, und damit haben wir beim Chaos Radio 240 bei Wikidata noch eine halbe Stunde, wo wir uns einerseits mal mit den Plänen zur Zukunft beschäftigen und andererseits hat Lukas während des Songs gesagt, hier, ich habe da noch was, was hast du denn da noch?
Also was ich hatte, war eine Idee.
Ja.
Ich könnte ja mal die, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, aber die Niederlassung oder so, Lokalveranstaltung vom CCC in Deutschland suchen, aber hat sich dann rausgestellt, dafür haben wir offenbar noch keine Daten auf Wikidata. Es gibt kein Datenobjekt für den CCB hier, nicht für den Entropia in Karlsruhe, das sind die zwei, die ich kenne.
Ja.
Also offenbar haben wir da nicht so große Abdeckung, aber Lydia hat dann gemeint, man könnte ja zumindest nach Hackerspaces generell suchen. Und da hat sich rausgestellt, hatten wir, ich glaube, 13 Stück insgesamt, davon 3 in den USA, jeweils 2 in Deutschland und im Vereinigten Königreich und noch einen in Österreich.
Das ist aber noch, also da,
da,
also,
da geht
noch also, okay, was. Ja.
Also, wenn ihr das wäre jetzt die Aufforderung an euch, da mitzuhelfen.
Ich habe mal gerade ausgewechselt, ich bin ein Wissensgegenstand. Das ist verrückt.
Wie fühlst du dich?
Da, so über dich? Da steht, ich bin ein Mensch.
Schon mal gut.
Ich kenne Leute, die zweifeln das an. Ich sei männlich, also deutsch, Vorname. Ich sei im 20. Jahrhundert geboren. Und eine Radio-Personality. Immerhin, mein Twitter-Name steht auch drin. Verrückt. Wer macht sowas oder wird das automatisch angelegt, wenn es irgendwie Wikipedia-Artikel gibt?
Kannst du nachgucken.
Wie?
Es ist ein Wiki. Das heißt, es gibt eine Versionsgeschichte und auch Diskussionsseiten, wenn man sich unterhalten will. Aber in der Versionsgeschichte kann man nachschauen, wer eine Bearbeitung gemacht hat.
So, so. Da muss ja irgendjemand... Aha.
Steht denn
okay, also? Das ist jetzt für die Sendung völlig irrelevant.
Aber wie fühlt man sich so als Wissensgegenstand?
Das ist in der Tat ein bisschen seltsam. Also, weil gerade wo ihr jetzt auch gesagt habt, Relevanz, ne? Und dann denken wir so, aha, ich bin also relevant, okay, whatever.
Naja, aber nochmal auf die Hackerspaces, Leute, das geht so nicht, ne? Also 13 Hackerspaces, kann doch nicht sein, dass Pokémon komplett in Wikidata drin ist und die Hackerspace ist nur 13 Stück.
Aber das eigentlich ist eigentlich auch ein geiles Argument für alles, ne? Es kann doch nicht sein, dass Pokémon komplett drin ist und die Werke von Beethoven nicht. Oder Tageszeitung oder was auch immer. So, noch etwas? Noch etwas, was wir rausfinden können, wollen? Nein? Nein.
Nein.
Was ist denn jetzt sozusagen in Zukunft noch geplant? Was musst du noch? Also, weil ich bin so ein bisschen, also während der Sendung so ein bisschen hin und her verwirrt worden. Das ist alles ganz super schwierig und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Jetzt denke ich so, naja, also eigentlich ist das ja auch fertig irgendwie. Es gibt jetzt halt diese Wissensstrukturen, die kann man auch, da kann man auch neu definieren, wenn man die braucht. Aber im Prinzip geht es jetzt darum, das irgendwie aufzuarbeiten. Das ist eigentlich alles schön. So von hier bis fertig, wo seid denn ihr gerade?
Also, es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Das, was wir jetzt haben, kann schon eine ganze Menge und man kann ziemlich coole Sachen damit machen. Aber da geht noch was. Zum Beispiel, was ich vorhin schon erwähnt hatte, bessere Werkzeuge bauen, um Datenqualität zu sichern und mit mehr Daten umgehen zu können. Das ist ein großes Thema, an dem Lukas zum Beispiel arbeitet. Vielleicht willst du da was dazu erzählen.
Die Menge der Daten, die bearbeitet werden kann, ist beschränkt?
Es gibt keine feste Grenze in dem Sinne, ja. Aber
eine bestimmte Menschen skalieren nicht so gut.
Genau.
Die meisten brauchen irgendwie bis zu 8 Stunden Schlaf pro Nacht, in denen sie nicht in Wikidata editieren können.
Ich dachte, dafür gibt es Mate.
Ja, richtig. Okay. Aber wenn dann halt irgendwie Mate Notstand ist.
Okay, verstehe.
Ja. Nee, also es ist es sollen mehr Daten dann halt auch sinnvoll bearbeitet werden können, dass man sieht, okay, da ist irgendwie gerade bei einer Menge von Daten was falsch. Wie kann ich auf einen Schlag was machen? Lukas, erzähl doch einfach mal.
Genau, also das Datenmodell von Wikidata ist ja sehr flexibel. Es gibt wirklich nur diese Verbindung zwischen Datenobjekten. Es hindert mich niemand daran zu sagen, Berlin liegt in dem Land. Und jetzt sage ich nicht Deutschland, sondern ich sage Tisch, das abstrakte Konzept Tisch. Wo ich sage, der Bürgermeister von Berlin ist jetzt der Atlantische Ozean. Also, lauter Sachen sind alles,
Fortschritt.
Sind alles einfach Datenobjekte. Und Wikidata kümmern sich da jetzt erstmal nicht drum, was es für einen Sinn ergibt. Aber natürlich kann man doch schon sagen, auch wenn es Ausnahmen gibt, zum Beispiel Städte, die Katzen zu ihren Bürgermeistern wählen, kann man sagen, meistens sollte jetzt der Bürgermeister ein Mensch sein.
Ja.
Und jemand, der ein Geburtsdatum hat, sollte auch ein Mensch sein oder generell ein Lebewesen oder ein fiktives Lebewesen. Aber eine Stadt hat zum Beispiel kein Geburtsdatum, sondern ein Gründungsdatum. Und solche Konsistenzprüfungen und Prüfungen, ob die Daten Sinn ergeben, kann man schon definieren und kann man eben, weil die ganzen Daten so maschinenlesbar sind, kann man auch super automatisch durchführen und daran arbeite ich eben.
Aber die, also gerade bei Berlin, vielleicht gibt es ja doch irgendwie ein Berlin in Katalonien oder wo auch immer. Und wie wird das sagen? Da hat man also zwei Berlins, beide sind ganz was anderes.
Wir haben mehrere Berlins, also es gibt halt Berlin, dieses hier, es gibt dann in Massachusetts, es gibt Berlin, ein Album von Lou Reed, also die heißen alle Berlin auf Deutsch oder auf Englisch Berlin. Die haben aber alle unterschiedliche Q-Nummern. Deswegen diese Sache.
Das heißt, fürs System ist es egal. Die aber halt, ich muss dann sagen, wenn ich diese Regel nachprüfe, muss ich halt schon auf, ne? Also, weil der erste Impuls wäre so, Berlin ist kein Album, das ist doch Quatsch.
Ja, die ganze Datenverknüpfung passiert ja nur auf Basis von diesen Q-Nummern.
Ja.
Und ob, okay. Was nee, die jetzt.
Ich meine, bei den Prüfungsalgorithmen.
Da läuft es genauso. Die kommen da eigentlich nicht wirklich durcheinander.
Es gibt einen Wissensgegenstand, der bezeichnet Berlin die Stadt in Deutschland und einen anderen, der bezeichnet das Musikalbum.
Ja.
Und bei dem einen steht irgendwie, ist ein Musikalbum, bei dem anderen steht, ist eine Stadt.
Okay.
So.
Ach so, also das prüfe ich nicht nach, sondern ich sage dann, also wenn es eine Stadt ist, dann hat es aber auch keinen...
Ganz genau. Okay,
genau. Also wenn jetzt ein menschlicher Editor verwirrt ist und bei Berlin und das Item Berlin das Album als Hauptstadt irgendwo einträgt, weil er nur das Berlin gesehen hat...
Ja.
Und nicht nachgeschaut hat, worauf bezieht sich das jetzt, dann können wir aber merken, Moment mal, die Hauptstadt sollte aber eine Stadt sein, das hier ist ein Musikalbum und was wir in Zukunft sogar noch besser machen könnten, was wir aktuell glaube ich nicht vorhaben, wäre aber zum Beispiel dann sogar vorzuschlagen, meinst du nicht dieses andere Datenobjekt, was so ähnlich ist, aber sinnvoller erscheint.
Ja.
Und dann kann das der gleiche oder ein anderer menschlicher Editor nochmal anschauen und entscheiden, ja, das macht so Sinn, dann ändere ich das jetzt.
Okay.
Genau, das ist so ein großer Themenkomplex, an dem wir arbeiten. Ein anderer großer Themenkomplex ist strukturierte Daten für Wikimedia Commons. Wikimedia Commons ist das Medienarchiv für Wikimedia. Das heißt, da speichern wir Bilder, Videos, PDF-Dateien und so weiter für Wikipedia und all die anderen Projekte.
Mhm. Genau, also wenn du einen Wikipedia-Artikel aufrufst und da ist ein Bild drin, kommt das wahrscheinlich von Commons. Genau, das ist unser Medienarchiv.
Und das hat genau dasselbe Problem wie Wikipedia. Die Bilder, Videos und so weiter, da sind nicht ganz Freitext, aber wieder nicht maschinenlesbar beschrieben. Das heißt, ich habe ein Bild von einer Katze vor einem Baum, dann steht da vielleicht als menschenlesbarer Text Katze vor einem Baum. Aber wenn ich jetzt suche nach Katzen vor Bäumen, wird es schwierig.
Mhm.
Und da arbeiten wir dran, genau das wieder maschinenlesbar zu machen und damit all die Bilder, all die Schätze, die in Wikimedia Commons vergraben sind im Moment, weil man sie halt nicht findet, zu heben.
Und wenn das Bild heißt Katze vorm Baum und das ist auf Deutsch der Titel, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt. Wenn es irgendwie Cat in Front of Tree ist, dann wahrscheinlich auch noch. Das wäre das Zweite, was mir einfällt.
Ja.
Ey, was ist, wenn das auf Chinesisch ist?
Ja, ja, ja.
Ich wüsste ja noch nicht mal, wie ich das eintippen soll. Und wenn du dann einfach sagen willst, ich suche aber ganz dringend Bilder von einer Katze vorm Baum, Grundfarbe grün, unter der CC-Lizenz CC by SA, Version 4 aus den Jahren 89 bis 2003. Wenn ich das irgendwie in die Suche eingeben kann, das geht nur, wenn die Metadaten von den Bildern strukturiert abgelegt worden sind, in einer strukturierten Datenbank. Und da haben wir einfach die Technologie von Wikidata genommen und das dann auf dieses Medienarchiv zu machen. Das heißt also, ich kann wirklich nicht nur über die Wissensgegenstände in der Welt, sondern ich kann dann auch über die Medien, die es dann gibt in diesem Medienarchiv, strukturierte Abfragen machen und sagen irgendwie, wie viele Bilder gibt es eigentlich in Commons, wo Katzen drauf sind.
Aber das ist sozusagen eine eigene Instanz, eine eigene Wikidata-Instanz? Das hat nicht sozusagen mit der, wo dieses Weltwissen drin
ist,
zu tun?
Genau, das ist eine eigene Instanz. Dieses Commons bekommt einfach die Technologie von Wikidata spendiert und läuft dann anders. Genau, und dann haben wir halt zwei große Sachen. Einmal Wissensgegenstände, Bilder und Töne und so weiter, die man semantisch auszeichnen und durchsuchen kann, dann fehlt eigentlich nur noch das, was den Menschen eigentlich zum Menschen macht, also wo das Denken eigentlich anfängt, die Sprache. wenn man die jetzt auch nochmal semantisch aufbereiten und durchsuchen könnte. Wie geil wäre das denn?
Jetzt kriege ich gerade einen Knoten im Gehirn. Wie kann sowas aussehen?
Wie ein Wörterbuch.
Hä?
Also, im Duden hast du zum Beispiel Tisch ist ein Substantiv. Mhm. Und wird so und so gebeugt. All das. Und wenn du das in strukturierter Form vorliegen hast, dann noch mit Übersetzungen in andere Sprachen, dann kannst du das für ganz viele Dinge benutzen. Zum Beispiel automatische Textgenerierung, automatische Übersetzung, Sprachforschung, all diese Dinge.
Ich habe dann ein Wörterbuch, was menschen- und maschinenlesbar ist.
Ja, ja. Okay.
Übersprachlich angelegt, weil ich die Technologie von Wikidata benutze, halte ich fest. Also ich sehe, du sitzt bequem deswegen. Also es wird jetzt mal abgefahren. In 300 Sprachen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt ein Wörterbuch gibt, maltesisch-estnisch. Ich glaube, der Markt ist sehr klein. Mhm. Das könnten wir mit strukturierten Daten für Wiktionary, mit Wikidata für Wiktionary, könnten wir sowas schaffen. Also wir könnten beliebige Sprachkombinationen als Wörterbuch maschinen- und menschenlesbar quasi erstellen. Das heißt also, du hast einen Text, du kannst dann gleich sehen, okay, dieses Wort, diese grammatische Funktion, willst du zu diesem Wort auch noch die Bedeutung haben? Und hier ist der Wikipedia-Artikel und das wissen wir darüber und so groß ist der Bürgermeister in dieser Stadt und so weiter. Das alles in maschinenlesbar, verknüpfbar, unendlich remixbar. Wie abgefahren ist das denn?
Klingt gut, aber ich muss ja fragen, also funktioniert das perfekt oder ist es dann sozusagen nur, also weil so übersetzen ist ja immer so eine Sache, ne? Also es gibt eine wörtliche Übersetzung, dann gibt es sozusagen der Kontext einer Übersetzung. Kann das dabei auch helfen? Oder?
Auf jeden Fall, denn genau diese Verwendung von Wörtern in unterschiedlichem Kontext, in unterschiedlichen Bedeutungen, ist das jetzt eher ein formal genutztes Wort oder eins, das ich in der Bar mit einem Kumpel benutze und so. Das sind genau die Dinge, die wir dann halt auch mit festhalten wollen und die so wichtig sind für automatische Übersetzungen zum Beispiel. Denn wenn ich nicht weiß, ob ein Wort ein Kolloquialism ist oder nicht, kann bei der Übersetzung ganz schön viel schief gehen.
Und okay. Man lästert auch gerne über automatische Übersetzungen, da ist sicherlich auch noch einiges zu machen, so, aber definitiv. Hey, Google Translate funktioniert schon erschreckend gut zum Teil. Ja. Hat halt den Nachteil, es ist Google Translate, das heißt, arbeitet auf einer Basis, die mir erstmal nicht zugänglich wäre. Mit hier Wikidata für Wiktionary hätte ich dann halt auf einen Schlag, bam, millionenfach eine freie, zugängliche linguistische Datenbasis, wo ich dann automatische Übersetzungsprogramme drauf aufsetzen könnte, wo halt nicht irgendwie Google den Daumen drauf hält, sondern wir alle.
Ist das, wird daran gearbeitet, ist das momentan so eine fixe Idee? Also die geil klingt, aber wo man noch nicht dran sitzt.
Da sitzen wir aktiv dran, an der Entwicklung der Infrastruktur dafür.
Ja. Ich muss nochmal fragen, wer ist jetzt wir? Seid ihr drei Leute, dass wir hier auf dem Sofa sitzen und dann noch der eine Werkstudent irgendwie? oder und vor allen Dingen, ist das nur Deutschland oder hat Wikimedia in verschiedenen Nationen Teams, die auch an Wikidata arbeiten? Oder wie läuft das?
Also die Softwareentwicklung an Wikidata läuft tatsächlich hauptsächlich bei Wikimedia Deutschland ab. Mhm. Für die strukturierten Daten auf Commons ist jetzt tatsächlich die Wikimedia Foundation in den USA zuständig. Und die machen dafür die Softwareentwicklung. Und wir unterstützen sie, glaube ich, dabei. Und aktuell sind wir eher dabei an diesen strukturierten Daten für Wiktionary, an dem Wörterbuchdaten eben. Das ist das, worauf wir uns gerade konzentrieren. Und wir sind dabei, die Softwareentwicklung von Wikimedia Deutschland mit wie viel Leuten? Dutzend?
Die an Wikidata arbeiten, so um die 10.
Okay.
10 Leute, die programmieren und so. Die ganze Softwareentwicklung ist ein bisschen größer. Ich glaube, sind wir 30 oder so?
25,
ja.
Und was ist sozusagen ein ganz konkretes nächstes Feature? Also klar, wir hätten gerne so Wiktionary, Wikidata und so, aber was passiert morgen oder übermorgen?
Übermorgen gibt es eine Konferenz.
Aha! Was passiert da?
Wir haben uns gedacht, nach 5 Jahren Wikidata kann man ja auch mal eine internationale Konferenz zu dem Thema machen und wir laden alle.
Und kann man feiern?
Genau, kann man feiern, den Geburtstag. Wir laden halt Leute aus der ganzen Welt ein. Wir haben gedacht, das ist so ein nerdiges Thema, mehr als 200 Leute kommen bestimmt nicht. Zack, war alles ausverkauft. Mhm. Und es gibt Leute, ja, also im Moment ist es nicht möglich, da jetzt noch ein Ticket zu kriegen. Aber die Leute, die das Videostreaming beim CCC machen und so weiter.
Und du meinst jetzt gerade hier das machen?
Zum Beispiel, aha, genau die. Die werden uns aber bei der Konferenz helfen. Das heißt, man kann zumindest die Vorträge dann auch mal live im Netz sehen. Vor Ort im Tagesspiegel ist leider ausverkauft und da ist irgendwie Grenze so. Mhm. Aber man wird das alles im Netz sehen können. Und da gibt es halt Leute, die sich beschäftigen mit, ich arbeite in einem Museum und möchte irgendwie diese ganzen Kunstgegenstände, die ich da habe, in Wikidata reinbringen. Es gibt Leute, die sagen, wie kann ich Wikidata in der Erziehung einsetzen? Wie kann Wikidata für Politik eingesetzt werden? Also politische Daten da irgendwie Journalismus drüber machen. Es gibt Leute, die beschäftigen sich dann nur mit Ontologien, also mit der philosophischen Lehre von der Ordnung der Dinge. Es gibt ganz, ganz viele technische Sachen, wie kann ich das und das programmieren. Es gibt die ganze Zeit irgendwie einen Ort, wo man Abfragen dann selber erstellen kann. Und am Sonntag feiern wir dann halt den 5. Geburtstag und dann gibt es Geschenke für Wikidata. Das ganze Jahr über haben Leute neue Features programmiert, mhm, und die werden dann ausgepackt und gezeigt.
Okay, könnt ihr eins schon jetzt verraten? Oh, come on, come on.
Also wir haben ja zwei, die schon öffentlich sind auch.
Erzähl mal.
Na gut, das eine ist jetzt sehr technisch. Das andere ist eine deutlich verbesserte Suchfunktion. Die alte Suchfunktion auf Wikidata hat hauptsächlich auf dem Artikel Text operiert, der halt in unserem Fall nicht Text ist, sondern etwas, was der Mensch nie zu Gesicht bekommt. Der bekommt die strukturierten Daten, ja, zu Gesicht. Und jetzt haben wir eben eine neue Suchfunktion, die, mit der kenne ich nicht, mich nicht wirklich aus, aber sie funktioniert auf jeden Fall deutlich besser. Die Ergebnisse
sind relativ
relevanter. Wenn ich nach Berlin suche, kriege ich dann zum Beispiel sicher als erstes die Hauptstadt und nicht das Album oder die Stadt in Minnesota oder wo auch immer das war.
Okay. Ich habe gerade ein totales Déjà-vu. Also ich glaube, irgendwie die Verbesserung der Suchfunktion scheint bei vielen Projekten ein gutes Ding zu sein.
Naja, immer die Suche muss besser werden, die Eingabe muss benutzerfreundlicher werden und so. Und das, irgendwann sind wir auch da.
Hilft alles nichts. So, zum Abschluss, weil ja sozusagen, also nicht nur die hier sitzt seit Nerd, sondern auch viele von den Menschen, die vor dem neuartigen Rundfunkempfangsgerät sitzen und das vielleicht jetzt gerade hören, sind Nerds oder möchten gerne welche werden. Welche Art von Hilfe kann man euch denn zugutekommen lassen, wenn man das Projekt total toll findet? Da möchte ich auch was tun, außer Hackerspaces eintragen, das hatten wir ja schon gesagt.
Genau, also weniger Hilfe brauchen wir bei Pokémon. Der Datensatz ist vollständig. Mhm. Weiß nicht, ob ich das bereits erwähnte. Nein, also sucht euch irgendwie ein Thema aus. Das können Barockkirchen in Oberbayern sein, die ihr dann vervollständigt einfach. Mhm. Das wäre so eine Sache. Also die meisten fangen auch einfach damit an, dass sie einfach mal gucken, wir haben eine tolle Funktion Around Me und dann sieht man einfach Wissensgegenstände um die jetzige Position. Dann
auch Pokémon?
Ah, Entschuldigung. Nee, nee, nicht. Aber also was weiß ich, irgendwelche Bauerdecken mit mir umherum und da fehlen dann vielleicht auch nochmal Daten, die man nachtragen kann. Manchmal fehlt ein Foto, das man noch eintragen kann, etc.
Aber ist die Hilfe, die ihr braucht, nur die Vervollständigung des Datensatzes oder kann man auch sagen, ich gucke mir euren Quellcode an, mache irgendwie Qualitätsmanagement oder programmiere ein neues Feature oder was auch immer, wo man
Bock hat? Das auf jeden Fall. Also wer mitcoden will, gerne. Mhm. Sowohl an der Software selbst, aber auch Tools bauen, die unsere Daten benutzen. In andere Tools integrieren. Wir hatten vor kurzem zum Beispiel ein Programm, wie hieß es, BearTunes?
Genau, das ist ein Apple-Programm, wo man halt irgendwie seine Musiksammlung durchsuchen kann und dann halt irgendwie so Playlisten zusammenstellen kann mit nach der und der Stimmung und so. Und eine der Quellen, wo diese Playlist-Übersichts-Intelligenz-Maschine damit gefüttert war, war dann halt Wikidata. Das ist ein kommerzielles Programm, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Also ihr müsst nicht unbedingt freie Software schaffen, ihr könnt Wikidata immer benutzen. Das ist vielleicht noch was, was man noch extra erwähnen soll. Also Wikipedia ist unter einer freien Lizenz Weitergabe unter gleichen Bedingungen oder so verfügbar. Mhm. Bei Wikidata ist es eigentlich die radikalstmögliche Option, heißt CC0, das heißt Public Domain, keine Angabe der Quelle ist notwendig. Das ist manchmal einfach außer es ist einfach pragmatischer. Du kannst irgendwie nicht in deiner App sagen, irgendwie diese Temperatur wurde ihnen präsentiert von. Also für jedes kleine einzelne Datum kannst du nicht eine Quelle angeben. Außerdem ist es so, dass einzelne Fakten eigentlich nicht unter das Urheberrecht fallen. Also ich kann nicht sagen, ich habe durch die Schöpfung meines Genius herausgefunden, dass Goethe die und die Körpergröße hatte oder so. Das ist dann einfach Allgemeinwissen und es fällt nicht unter das Urheberrecht. Mhm. Und das Dritte ist, dass wir sagen, wir machen CC Zero, wir machen es Public Domain. Das ist auch eine wichtige Art, dass es dann einfach alle nachnutzen können, kommerziell und nicht kommerziell.
Das ist korrekt. Wir freuen uns natürlich über jeden, der Wikidata benutzt. Wir freuen uns aber noch mehr über jeden, der Wikidata benutzt und es sagt, dass er Wikidata benutzt. Und noch mehr über jeden, der es sagt und freie Software produziert.
Okay. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage an euch. Das heißt also, man kann diesen Datensatz nutzen, man kann damit machen, was man will. Und man kann sie auch als Grundlage für neue intelligente Technologien benutzen. Gibt es irgendeine Art und Weise, dass ihr sichergestellt habt, dass nicht die Skynet-Technologie den Terminator bringen wird, aufgrund von Wikidata entsteht? Oder müssen wir damit einfach rechnen?
Also, ich mache mir da nicht so viele Sorgen. Ich denke, wenn der Moment kommt, dass Wikidata ein eigenes Bewusstsein entwickelt und sich zu Skynet weiterentwickelt, wird er sich schon daran erinnern, wer denn von Anfang an dabei war und die ersten Zahlen mitprogrammiert hat. Mhm. Und dann, denke ich mal, begrüße ich dann auch unsere Maschinenherrscher entsprechend und rechne mir da gute Karrierechancen in der neuen Weltordnung.
Wikidata, ein tolles Projekt, damit möchte ich in Erinnerung bleiben und bedanke mich recht herzlich bei Jens, Lydia und Lukas für einen Einblick in dieses Projekt, das das Weltwissen möglicherweise auf eine Art und Weise darstellt, dass auch Maschinen etwas damit anfangen können. Die Links dazu wird es in den Shownotes zur Sendung geben. Danke, dass ihr hier wart.
Danke, dass wir hier sein durften.
Danke, sehr gerne. Vielen Dank, liebes Publikum, dass ihr aufmerksam und gespannt zugehört habt. Yay! Und das war das Chaos Radio 240. Es wird, ich sag mal höchstwahrscheinlich, eine relativ hilfreiche Information, die ich also gleich gebe, das nächste Chaos Radio auch in Berlin stattfinden. Wir arbeiten gerade dran, dass wir auch die Sendung bei Fritz hier aus der Berlin, Hauptstadt, Deutschland machen können. Genau, Informationen am besten über den Twitter-Account verfolgen, da wird es dann genaueres geben. Jetzt erstmal noch eine letzte Nachricht von mir, Markus Richter, Instance of Human, wie ich heute gelernt habe. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink, and how many 40s they smoke. How many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious this track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photosendy, cupping it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, heavy face balloons. Unfadable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds, hungover afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a B-thang. Moin, pain, boom, jump, bang. That's 5, 40, side, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. It's an index finger party. Yeah! Come on, I'll use this holo website.
Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on a holla website. Do you spread your own paper?
Forget I'm in your extended network. Biatch.
XO 2000. Blah.